Wir wollen Gottes Wort hören an diesem Arbeitertag. Gewerkschaft ruft auf zu Demonstrationen, was wir sonst alles machen. Große Aufmärsche, das ist schon immer so gewesen. 1. Mai, ich bin ja im Sozialismus groß geworden und der 1. Mai war ein besonderer Tag, ganz starker Tag und so. Jetzt, mein Thema ist, bei Gott arbeitest du nicht umsonst. Da ist nichts vergeblich. Jede Tat, die du tust, ist also wird von Gott hoch belohnt. Ich möchte euch einladen zu einem sehr schwierigen Textwort. Matthäus 20. Matthäus 20, Vers 1 bis 16. Das wollen wir betrachten miteinander. Also total ungerecht, wenn ich so sehe. Der eine fängt morgens in aller Frühe, schwitzt den ganzen Tag, macht sich fix und fertig und kriegt auch nur einen Denar. Der andere kommt kurz vor der Vesperpause oder nach der Vesperpause, der andere kommt nach dem Mittagessen und der andere kommt nach der Teezeit und der letzte kommt eine Stunde vor Feierabend. Das vorstellen. Und kriegt auch das Gleiche. Immer das Gleiche. So, wenn ich so lese, was dort alles in diesem Text ist, bei Gott arbeitest du nicht für den Mindestlohn, obwohl es ein Denar ist. Ich habe darüber nachgedacht, was ist der Denar und was ist Gott, bei Gott dienst du nicht vergeblich. Die Jünger, die hatten einmal zu Jesus gesagt, Meister, wir haben alles verlassen und sind dir gefolgt. Nach der Geschichte von dem reichen Jüngling. Als sie gehört und gesehen haben, dass der Herr gesagt hat, verkaufe alles, gib alles den Armen und komm und folge mir nach. Ja, Herr, und wir haben alles verlassen. Und was wird uns dafür? Also das muss alles aus diesem Blickwinkel betrachtet werden. Damals haben sich die Jünger ganz spontan entschieden, verließen sofort ihre Netze und sind Jesus nachgefolgt, haben Jesus gedient, Jesus begleitet, von Jesus gelernt, sind durch Jesus natürlich populär geworden. Schau mal vor, du brauchst keinen Familiennamen. Petrus, der hat keinen Familiennamen. Markus, Lukas, Paulus. Aus der ehemaligen DDR einen Journalisten von Neues Deutschland bei mir in der Gemeinde gehabt, der hat sich bekehrt und sagte eines Tages, Bruder Matthäus, darf ich eine ganz heikle, ernste Frage stellen? Warum haben die ganzen Markus, Lukas und Johannes und so weiter, warum haben sie keinen Familiennamen? Habe ich gesagt, weißt du, die sind so bekannt, dass sie das gar nicht mehr brauchen. Die sind so durch Jesus populär geworden. Du musst nur Sokrates sagen und du weißt sofort, wer Sokrates ist. Und so Paulus, wenn du sagst Paulus, das ist nicht irgendwie ein Paulchen. Du weißt, wer dahinter steckt. Wenn du für Gott arbeitest, dann lohnt Gott dich gerecht. Du bekommst das, was dir zusteht. Ein Denar. Überleg einmal, was dieser eine Denar ist. Ich predige auf der Straße. Und jemand kommt auf mich zu und sagt, weißt du kannst gut reden. Da habe ich gesagt, warum? Sag mir, was springt dir dabei raus? Bei diesem Predigen auf der Straße, so und so weiter. Was springt dabei raus? Ich habe zuerst mal Luft geholt und nachgedacht, was springt mir dabei raus? Ganz spontan habe ich gesagt, zuerst mal ewiges Leben springt mir raus. Und dann natürlich dann nach dem ewigen Leben, habe ich zuerst mal dumm geguckt. Aber das springt mir zuerst mal raus. Was springt mir dabei raus? Wenn wir für Gott arbeiten, wir werden nicht ungerecht behandelt, denn Gott ist ein gerechter Gott. Und ich glaube, wenn du von diesem einen Denar hörst, musst du Gott nicht unterstellen, dass er ungerecht ist. Wir bekommen oft in der Welt das, was wir verdient haben. Und was hast du in der Welt verdient? Was hast du mitgebracht in diese Welt? Was hast du verdient? Wenn du genau guckst, was du in der Welt verdienst, ist ein Minimum, gar nicht redewert. Du arbeitest für 10 Euro, 20 Euro, nimm mal an 60 Euro, das ist schon Spitzenverdienst vielleicht für dich oder mehr, dein Stundenlohn oder Gehalt. Aber was ist das? Was ist das für deine Arbeit, für eine Belohnung? Obwohl es in der Bibel heißt, jeder Arbeiter ist seines Lohnes wert. Und der Ochse, der drischt, dem soll man das Maul nicht verbinden. Also jeder, der arbeitet, soll auch von der Arbeit leben können. Aber ich sag dir heute, schau dir genau hin oder genau an, kannst du von dem, was du erwirtschaftest, arbeiten? Wenn du selbstständig bist, du musst mindestens 6.000 bis 10.000 Euro verdienen, damit du überhaupt bei dem Existenzminimum bist. Du musst Steuern zahlen, du musst alles, womöglich Büro bezahlen und so weiter. Dann bleibt dir nicht mehr viel übrig zum Leben. Was du heute verdienst, ist zum Leben zu viel oder zu wenig und zum Sterben zu viel. Aber Gott entlohnt dich gerecht. Also ich möchte Gott nicht unterstellen, dass du uns einen nicht gerecht entlohnt. Bekommen wir bei Gott diesen gerechten Lohn? Was ist das? Was verdienst du, wenn du für Gott arbeitest? Wie viel wert bist du Gott gegenüber? Und überlege einmal, du bist Gott wertvoller als Gold und Silber. Gott hat für dich seinen Sohn gegeben, um dich zu retten. Also muss Gott mehr wert sein als nur ein Denar. Gibt es auf der Welt einen gerechten Lohn? Denk drüber mal nach. Oder verkaufen wir uns unter dem Wert? Ich denke nur, du machst so viel und kriegst keine Anerkennung. Der Mohr hat seine Pflicht getan, der kann gehen. In der Welt bekommst du nie den gerechten Lohn, wenn du ehrlich bist. Schuftest, opfer seine Zeit, deine Gesundheit, deine Kraft. Ich denke nur, ein Soldat, der an die Front geht und sich erschießen lässt für den König, Kaiser, Vaterland oder Republik, was kriegt er da? Höchstens ein Denkmal, ein paar Kränzchen, wird mal ein bisschen erwähnt in den Medien, Frau Kanzler kommt vorbei oder auch nicht und redet dann noch eine Lobrede, diese Helden und der Nation. 4 Wochen später weiß niemand mehr, wer das gewesen ist. Gibt es einen gerechten Lohn? Wenigstens eine Auszeichnung? Ich arbeite an der Kirche, streiche die Türen. Da kommt einer mit seinem schönen, großen Hund und schmeißt was hin und sagt, Nero Pax! Ich sag, wie heißt der Hund? Nero heißt er, wie der Kaiser Nero. Und da habe ich eine Inspiration bekommen, eine Predigt. Guck mal, für den Kaiser Nero gibt man höchstens Hundenamen, Nero Pax. Aber Paulchen, Peter, Peterchen, von diesen Aposteln, von diesen Männern des Heldens, gläubige Eltern wollen gerne ihre Kinder einen schönen christlichen Namen geben. Und Peter und Paul und all diese, die in der Bibel als gute Personen vorkommen, Johannes und so weiter, die sind populär. Aber Nero, Pax, verstehst du, nur so Hundenamen. Mehr ist der Nero nicht wert, als ein Hund genannt zu werden. Und die Großen, wer möchte heute noch Adolf heißen? Einmal war dieser Name sehr populär. So, noch eine Frage. Bekommt Gott, was er wert ist? Die Frage, bekommt Gott? Jetzt die Frage war, bekomme ich, was ich wert bin? Oder werde ich unter dem Wert bezahlt? Und jetzt die Frage ist, bekommt Gott, was er wert ist? Was kannst du Gott geben? Was kannst du Gott bezahlen für die Erlösung? Wie viel kannst du ihm geben? Wird Gott gerecht entlohnt, kommt er auf seine Kosten? Also beide Seiten sind ungerecht. Also Gott kriegt auch nicht das, was er verdient oder was er wert ist als Schöpfer und so weiter. Gott wird auch nicht so gedient, wie man ihn dienen sollte eigentlich. Du sollst ihn lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzen Gemütskräften. Irgendwie ist es mit der Sache Lohn und Gehalt und was dabei rausspringt, gar nicht so einfach. Und ich denke, auch mit dem Glauben ist es gar nicht so einfach. Verdienst du wirklich hier auf dieser Erde das, was du wert bist und was deine Leistung sich lohnt? Bei Gott sind wir was ganz Besonderes. Also die Belohnung, Gott gibt ein Denar. Und das ist eigentlich so wie Pfand, wie Taschengeld, wie Trinkgeld. Also ein Denar, dieser große, mächtige Gott. Wenn du Gott dienst, die Jünger, die haben sich schon Gedanken gemacht, und was wird uns dafür? Was wird mir dafür, wenn ich jetzt mein Haus verkaufe oder verlasse und Jesus gebe und für den Herrn da bin, bekomme ich den gerechten Lohn? Gott sagt, ich will euch geben ein gerüttelt und geschüttelt Maß. Was ist das? Ein gerüttelt und geschüttelt Maß. Und im Malachi heißt, niemand dient Gott umsonst. Was ist das? Dient Gott nicht umsonst. Du nimmst ins Grab sowieso nichts mit. Also ist es egal, was du hier auf dieser Welt verdienst. Wenn wir mal mit unserer Bibelschule zum Prediger sind, wahrscheinlich wenn wir das Buch Prediger des Salomos betrachten, wir werden richtig nüchtern werden. Alles ist eitel, alles ist Haschen nach Wind. Das eine erreichen und erarbeiten und erwirtschaften ist nichts und das andere nicht tun ist auch nichts. Alles ist nichts. In dieser Welt ist eigentlich alles nichts. Auch dieser eine Denar ist nichts. Was ist das für so viel? Was ist für den ganzen Einsatz? Was ist es für die langen Gebete und für die Opfer und so weiter? Und dann der andere, der nicht so viel betet, kriegt auch das Gleiche, wahrscheinlich. Wir werden nachher auf einen Punkt kommen, worauf es wirklich ankommt in diesem Gleichnis. Gott kann sich leisten, kleinlich zu sein. Bitte, ein Denar. Sei zufrieden mal. Du weißt gar nicht, was es wert ist. Eine kleine Geschichte in Amerika passiert wahrscheinlich, bei uns passiert sowas nicht, weil die meisten da ganz anders denken. Es ging durch die Presse. Ein Penner sitzt auf der Bank und hat nur sein Brötchen. Und da kommt ein Vater mit zwei Kindern und die Kinder sagen, Papa, wir haben Hunger. Und der Penner hört es, Papa, wir haben Hunger. Dann überlegt sich dieser Penner, soll ich dem was geben oder den Kindern was geben oder nicht? Der sieht das so statt, eigentlich sind auch, wahrscheinlich sind auch Penner oder irgendwie obdachlos geworden in Slums oder in dieser armen Gegend Amerikas. Also ich habe nichts und soll ich noch von dem, was ich nicht habe, dem noch was abgeben? So handelt er in seinem Inneren so hin und her. Letztendlich überwindet sich und denkt, ich war auch mal Kind und wie schnell kann man arm werden und absteigen und dann irgendwie rausgeworfen. Was es auch war, Papa, wir haben Hunger. Bricht es sein Brot und gibt es dem. Dann, als die gegessen haben, dann langt der Vater in die Tasche und holt aus der Tasche so eine alte Münze und sagt, wissen Sie, Sie haben so viel gegeben, ich habe kein Geld, ich bin pleite, ich bin blank, aber das möchte ich Ihnen geben. Er guckt es an, das ist kein Dollar, das ist auch keine Währung. Das ist Jux. Der gibt mir und sagt, nehmen Sie das, das ist Ihre Belohnung. Der nimmt es mit, steckt es ein und wird also nicht glücklich damit und sagt, guck mal, ich habe mein Brot gegeben und der gibt mir so billige, alte, verwitterte, mit Grünspann überlaufene Münze und das soll meine Entlohnung sein. So, und da sitzt er da und am nächsten Tag will er sein Quartier ausbreiten, breitet sein Quartier, nimmt die Zeitung zum Schlafen und legt die Zeitung aus. Und da sieht er eine Anzeige, Münzen gesucht. Und was sieht er? Er nimmt seine Münze und vergleicht seine Münze mit der Münze. Es ist exakt die Münze, die gesucht wird. Exakt die Münze, die gesucht wird. Und er nimmt die Zeitung, steckt es ein am nächsten Tag, geht und bewahrt die Münze sehr schön in seiner Tasche. Und am nächsten Tag geht er dann zu dem Händler, der das ausgeschrieben hat, und bringt, sagt, und ich habe hier eine Münze, die suchen Sie, diese Münze, die scheinen so ähnlich zu sein. Und dann wird sofort die Personalien festgehalten und so weiter. Sagt, warten Sie, ich muss jetzt alles noch nachprüfen. Der prüft das nach. Diese Münze war 1 Million Dollar wert. Eine antike, alte Münze, die gesucht wurde. Der Mann ist über Nacht Millionär geworden, nur weil er 2 armen Kindern und einem armen Vater, der nichts hat und irgendwie auf verlorenem Posten ist und nur noch eine alte Münze, die er selbst irgendwo gefunden hat, hier gibt. Er hat ausgesucht. Und nachher sucht er die Familie, aber diese Leute waren nicht mehr da. Also der Vater mit dem Kind. Die haben zwar öfters gesehen, aber jemand und berichtet, der sucht, er möchte sich bedanken für die Münze oder etwas mal zurückgeben. Aber du siehst, Gott lässt sich nicht lumpen. Gib dir eine billige Münze, du kannst mit der nichts anfangen. Verstehst du? Aber das ist mehr wert. Und denen, die Gott dienen, dienen nicht umsonst. Gott belohnt richtig. Weißt du, wir stehen manchmal da und fragen, was soll das sein? Und soll ich noch Dankeschön sagen für die Belohnung? Aber in dieser Münze steckt viel mehr drin. In diesem Denar steckt viel mehr drin, was Jesus den Leuten gibt. Stell dir mal vor, was würden heute die Leute geben, wenn sie eines von diesen Denare bekommen würde, der morgens bekommen hat, oder was würden die Leute geben heute in Bethlehem, wenn sie sagen könnten, in meinem Stall ist Jesus zur Welt gekommen. Oh, da wäre Millionär. Aber sie haben keinen Platz in der Herberge gehabt zu der Zeit. Die waren alle so kapitalistisch eingestellt, wir nehmen nur prominente Leute. Aber dass gerade der prominenteste aller Prominenten da war, Jesus Christus, das haben sie nicht kapiert. Deshalb sagt Jesus, was ihr einem meinen Geringsten getan habt, sogar Becher kalten Wassers, bleibt nicht unbelohnt. Du siehst also, sogar billiges, primitives Wasserglas ist bei Gott mehr wert als der teuerste Sekt. Oder was weiß ich. Bei Gott schaut immer auf die geringen Taten, wie die getan werden, aus welchem Herzen, aus welchen Motiven. Und was ihr einem der Geringsten getan habt. Ich habe gedacht, als ich die Geschichte gelesen habe, vielleicht war es Jesus mit zwei Engeln da im Garten, in diesem Park, der den Mann mal probiert hat, ist er bereit, sein Brot mit diesen armen Geschöpfen zu teilen. Wer so ein Kind aufnimmt, nimmt mich auf. Also, wenn du irgendwo siehst und arme Leute siehst und in deinem Herzen ein Kampf entsteht, soll ich nicht, soll ich oder soll ich nicht? Du sollst lieber, denn wer weiß, es könnte ein Engel sein. Und du wirst reich belohnt, wenn du einem Engel gedient hast. Wenn du dem Herrn gedient hast in gewisser Weise. Diese Geschichte ist sehr umfangreich, hier Matthäus 20. Gott kann sich leisten, dass er kleinlich ist, gering erscheint, wie ein Bettler einem vorkommt. Und Gott kommt zu uns als ein Bettler. Könnte ich heute Nacht bei Ihnen übernachten? Und dann segnet er und dann segnet dich so reich, dass du überaus reich gesegnet wirst. Dass du mit dieser eine Münze über Nacht Millionär bist. Musst nicht unbedingt den Lotto gewinnen. Weißt du, da musst du lang spielen, bis du dort was gewinnst. Aber wenn Gott einen segnet, der ist gesegnet. Und Gott fügt dann auch dazu, dass du gerade die Zeitung, stell dir mal vor, er hätte die Zeitung nicht als Nachtquartier ausgebreitet für diese Nacht und hätte nicht zufällig die Annonce gelesen. Und wie Gott manchmal so leitet, wenn du Gott dienst, dient Gott, dass du so den Blick auf die richtige Annonce wirfst und plötzlich siehst du, ach, das ist doch, ich denke nur vielleicht Arbeitsstelle oder vielleicht irgendeine andere Tätigkeit, plötzlich siehst du, das ist doch meine Möglichkeit, meine Herausforderung, dazu bin ich reif, das ist meine Münze und dann pass auf und gehst am nächsten Tag gleich zu dem Bankhaus. Wir können auf Gott neidisch und eifersüchtig werden, denn er kann sich alles leisten. Der kann leisten, als Bettler zu einem zu kommen oder als ein Allmächtiger. Aber das wird er als Allmächtiger wird er nie tun, weil dann würdest du sofort springen. Aber Gott kommt zu dir so, dass du ihm nicht entgegenspringst. Im Gegenteil, du läufst ihm noch davon. Nein, das ist unter meiner Würde. Aber Gott segnet Menschen, die unter ihrer Würde arbeiten. Schuhputzen, abwischen, abwaschen oder irgendjemand eine geringe Arbeit tun. Aber Gott kann sich leisten. Weißt du, Gott will sehen, ob wir bereit sind, auch schmutzige Arbeit zu machen, dreckige Hände zu bekommen. Ich will euch einen Gott aufzeigen heute, wie er Menschen benutzt. Wie er Menschen benutzt, der ruft dir einen morgens, mittags und abends. Und er ruft auch dich. Er ruft auch dich, diene mir. Er hat dich vielleicht in deiner Jugend gerufen, ganz früh. Aber du hast Nein gesagt. Stell mal vor, was wäre aus deinem Leben geworden, wenn du vor 30 Jahren angefangen hättest, Gott zu dienen, aus ganzem Herzen, ganzer Seele und aus allen Gemütskräften. Was wäre dir erspart geblieben? Und welchen inneren Frieden hättest du heute, wenn du dein Leben Gott von Anfang an geopfert hättest? Was wäre aus deinem Leben, wenn du in den letzten 10 Jahren zum Herrn gekommen wärst und das, was du heute weißt, eingesetzt hättest? Aber du kannst auch noch den gleichen Lohn kriegen, du bist erst ein Jahr dabei. Und dieses eine Jahr nützt du effektiv, mit ganzer Hingabe und so weiter. So, das ist das Leben. Zu mir kamen junge Söhne oder Kinder aus Pastorenhäusern, ich glaube wir haben so 14, 15 Kinder aus Pastorenhäusern gehabt, alles Kinder aus wohlbehüteten Familien, keine Drogen, keine schlimme Sachen, sonst bewahrt und so weiter. Dann saßen sie und sagten, Pastor, in dieser Freizeit, Pastor, müssen wir unbedingt in die Sünde fallen, Drogensüchtige werden und schreckliche Dinge erleben und Terroristen werden? Müssen wir das alles, um dann nachher ein Zeugnis zu haben, guck mal, was Gott getan hat? Du, das war nicht, muss ich ein Sünder werden, damit ich Gott so richtig liebe? Muss ich so tief in Sünde fallen? Und dann hat Gott uns eine Antwort und mir eine Antwort gegeben, nein, Du hast Grund, Gott zu danken, dass du das alles nicht mitmachen musstest. Dass du nicht in die Sünde gefallen bist. Dass du nicht dein Leben ruiniert hast, deine Gesundheit nicht und dein Geld und so weiter nicht zerstört hast und versoffen hast und vertan hast. Guck mal, Gott hat dich bewahrt. Nur weil du in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bist. Du musst es alles nicht. Denn alles, was wir sind, sind wir allein aus Gnaden. Der eine, der verloren geht und als Sünder lebt und dann sich endlich bekehrt und dem Teufel die Rechnung verdirbt. Das ist in letzter Minute wie ein Brand aus dem Feuer gerettet, ist Gnade. Und der, der in christlichem Elternhaus aufgewachsen ist und der nichts Böses getan hat und bewahrt worden ist, das ist eine größere Gnade. Bewahrung ist eine größere Gnade, als in Sünde zu fallen. Größere Gnade, ein Denar morgens und ein Denar dann am Abend. Alles, was wir sind, ist Gnade. Dieser Denar ist ein Stück Gnadengeschenk. Ein Stück Gnade. Du bekommst Gnade am Schluss und am Ende. Ich denke nur an eine Geschichte, die mir sehr zu schaffen gemacht hat. Ich habe euch schon einige Mal erzählt, weil die mir so arg zu schaffen gemacht hat. Ich muss eine alte Frau von 83 Jahren so in etwa beerdigen, kommt aus Russland, bekehrt sich und kurze Zeit darauf stirbt sie. Und dann muss ich die Beerdigung halten. Und ich sitze da und meditiere und denke drüber nach, Herr, was für eine Bibelstelle soll ich nehmen? Und ich finde keine Bibelstelle. Mir ging es dann so, ich schlage die Bibel auf und jedes Mal die gleiche Stelle. Habe ich gedacht, ich nehme die. Der Herr wird all unseren Mangel durch seinen Reichtum ausfüllen. Und das war meine Botschaft und meine Predigt. Die Predigt hat zu mir gesprochen. Alles, der Herr wird den Mangel von dieser alten Frau, die in der letzten Stunde sich bekehrt hat, ihres Lebens, konnte nicht einmal getauft werden. Aber ich bin überzeugt, sie ist im Himmel, weil sie die Gnade begriffen hat und angenommen hat. Und Gott wird all ihren Mangel ausfüllen mit seinem Reichtum und ja, bei mir auch. Obwohl ich viel früher mich bekehrt habe. Und glaubt nicht, wenn ich dann in den Himmel komme, dass ich perfekt bin oder dass du perfekt wirst. Oder bist. Die meisten Leute glauben, also wir sterben erst, wenn wir vollendet sind. Wir werden nie vollendet. Wir werden vollendet durch die Gnade Gottes. Der eine, wenn er kurz vor Mitternacht oder kurz vor 12 kommt, und der andere, der sein ganzes Leben lang gelebt und gekämpft hat, er wird vollendet durch die Gnade Gottes. Also wir kriegen die Vollendung als ein Denar. In diesem Gleichnis hier, Matthäus 20, 1 bis 16, sie arbeiten alle für das gleiche Geldstück. Die machen das ab, du kriegst das und so weiter. Sie arbeiten für das gleiche Problem. Sie sind im Weinberg. Sie lesen die Ernte. Man muss einfach die Situation sehen. Alle waren arbeitslos. Alle saßen müßig am Markt. Alle hatten nichts zu tun. Alle waren am Arbeitsamt und niemand hat sie abgeholt. Niemand hat sie gebracht. Die schauen vorbei, hat er Muskeln? Ist er stark? Kann er was? Ich weiß, wie das war. Hier, wenn ich was mal gebraucht habe, bin ich auch vorbeigefahren. Tut mir leid. Und dann Leute geguckt und, aha, der kann zupacken. Und dann hilft mir beim Umzug 50 D-Mark damals. Bist du einverstanden für 50 D-Mark? Du, die haben geschafft wie Wilde. Aus Polen vor allem, Leute aus Polen zu der Zeit. Die haben geschafft für 50 D-Mark damals. So und so ähnlich. Und die waren einverstanden. Abends haben sie noch Vesper gekriegt und noch was zu trinken gekriegt. Ihr Tag war ausgefüllt. Die anderen sind heimgegangen, haben nichts gehabt. Die sind aber auch angestanden, wollten arbeiten. So ähnlich war die Situation. Die Welt hat sich nicht groß geändert. Glaub mir, bis heute nicht. Immer die Leute stehen an für Arbeit und keiner braucht sie. Wie viele Menschen sind in dieser Welt, die braucht niemand? Ja, die arbeiten, die haben eine Anstellung. Aber weißt du, sie sind nicht befriedigt in ihrem Dienst. Das füllt mich nicht aus. Eine Frage, füllt dir dein Beruf dich aus? Deine Arbeit, was du machst, bist du wirklich glücklich und zufrieden? Sagst, auch wenn ich nochmals zur Welt kommen würde, ich würde genauso Steinmetz werden. Oder Schreiner oder Schneider oder weiß ich sonst noch was. Ich würde wieder, oder Professor. Frag doch die Leute, die so hohe Positionen haben, sind sie wirklich glücklich? Oder die, die sehr, so viel Geld haben, sind sie wirklich zufrieden mit ihrem Erfolg? Frag die Leute, was befriedigt einen Menschen wirklich? Was macht einen wirklich zufrieden? Alle arbeiten für das gleiche Problem, bekommen den gleichen Betrag, kommen zu den gleichen Ergebnissen, die gleichen Resultate, haben fast die gleiche Geschichte, sie waren im gleichen Platz Sie waren ungewollt, unerwünscht, eigentlich unnötig. So vieles, was du und ich in unserem Leben tun, ist unnötig, Leute. Lass uns ganz ehrlich sein. Kannst du sparen, wenn du das nicht machst, geht die Welt genauso weiter. Und das ist das Leben. So, wir haben so viel Leerlauf in unserem Leben. Schau dich mal an. Prüfe dich. Trittst auf die Stelle. Vieles, was wir tun, hat gar keinen Sinn. Gibt es einen Sinn, morgens aufstehen, Zähne putzen, fertig machen, in der Arbeit gehen, nach Hause kommen, ins Bett gehen, morgens wieder aufstehen, Zähne putzen, wieder essen und dann wieder in der Arbeit gehen? Macht es einen Sinn? Viele leben ein sinnloses Leben, so wie jene, sie waren müßig am Markt, die kamen sich richtig wertlos und unterbezahlt vor. Und dann kommt der große Weinbergbesitzer und sagt, du, komm mit, auch wenn es kurz vor 12 ist, aber komm mit, pack noch an, da ist noch einiges anzupacken. Und ich sag euch, wenn wir ganz ehrlich sind, am Schluss ist meistens noch so viel zu tun. Da muss man noch so viel anpacken. Wir denken immer, der ist nur um 11 Uhr gekommen und hat nur eine Stunde gearbeitet. Aber in der letzten Stunde ist manchmal so viel zu tun, man muss noch vor 12 fertig werden. Und da wird gehetzt. Auch im Geistlichen. Aber du kommst auch bei Gott nicht zu spät. Wenn du für Gott arbeitest, Gott hat immer noch was für dich zu tun. Und das, was du in der letzten Minute tust, ist vielleicht viel wichtiger. Beim 10.000 Meter Lauf. Ich weiß nicht, wie viele von euch schon mal 10.000 Meter gelaufen sind. Weißt du, die 9.000 Meter, die kannst du nur so mitlaufen. Lass doch die anderen vorne laufen. Aber weißt du, worauf es ankommt? Die letzten 500 Meter. Da musst du spuren, da musst du alles reinlegen. Und so ist eigentlich auch die Endzeitgemeinde. Weißt du, wir können das jetzt auch prophetisch und gemeindemäßig ausleben. Weißt du, die letzte Gemeinde, die Endzeit, da wird mehr gefordert als die Urchristen. Die konnten da gemütlich da segeln durch die Lande. Aber in der Endzeit, wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde sogar kein Mensch selig werden. Da ist die Herausforderung viel, viel größer. 500 Meter vom Schluss. Da musst du alles dran setzen. Verstehen wir, warum? Wir sind manchmal in unserem Denken sehr unlogisch und sehr unpraktisch. Wir denken, ja, der ist in der Früh angefangen, weißt du, da kam so schön in Schwung, aber am Schluss musst du in diesem Stafettenlauf alles dran setzen. Es geht um alles oder nichts. So, diese Geschichte ist ein Bild auf unsere Bekehrung. Viele kommen zu verschiedenen Zeiten zum Herrn Jesus. Die Arbeiter sind eigentlich so ein Bild für Gottes Kinder. Sie finden zu unterschiedlichen Zeiten zu Gott, zum Glauben. Ihnen wird die gleiche Liebe Gottes zuteil, ob jetzt einer am Anfang zum Herrn kommt oder kurz vor seiner Todesstunde. Der Schächer. Und das ist ein sehr gravierendes Beispiel unserer Bibel. Der Schächer. Der Schächer kommt eine Minute vom Schluss, kommt er zum Glauben, hängt am Kreuz, lästert Gott. Und dann sagt Jesus, du wirst heute noch mit mir im Paradiese sein. Stell mal vor, der Nächste, der nach Jesus kommt, ist der Schächer, der am Kreuz von Jesus hing. Oder neben Jesus hing. Und da kam die letzte Minute. Was weißt du von all den tausenden Bekehrungen? Aber die Bekehrung des Schächers, die hast du eingeprägt. Der Erste. Manche Leute haben da Probleme. Der Schächer, Schächers Gnaden. Weißt du, wer der erste Mensch auf dem Mond war? Das weißt du wahrscheinlich auch. Aber wer war der Zweite, der Dritte, der Vierte, der Fünfte? Aber der Erste, der die Welt umsegelte oder Amerika fand, der Erste wird immer, die zuerst gekommen sind, die kriegen auch ein Denar. Ihr Denar ist anders bewertet oder und so weiter, gilt anders, obwohl sie die gleiche Arbeit, den gleichen Weg, den gleichen Stress gehabt haben, der Erste sein. Ja, aber ich habe nicht zu viel bekommen. Christoph Kolumbus hat Amerika entdeckt. Eigentlich musste Amerika Kolumbien heißen. Aber nein, man hat Amerika den Namen gegeben. Warum nicht? Weißt du, jetzt streitet man sich. Aber was hat Kolumbus davon, wenn die Leute sich streiten, also und nicht Amerika Kolumbien nennen, sondern Amerika? Er hat Amerika entdeckt. Er ist der Entdecker. Wir streiten manchmal, wer kriegt die Ehre? Und es ist manchmal gut, dass wir Menschen nicht die Ehre bekommen. Wir sind so ehrkäsig. Aber mir, und was sagt der Herr, dieser Weinbergsbesitzer oder dieser Gutsbesitzer? Ja, du bist mit mir einverstanden, für ein Denar zu arbeiten. Du bist einverstanden gewesen. Gott wendet sich an die zu spät gekommenen, den Sünder, die Sünder zu. Zuerst waren die Frommen da. Und die denken, wir haben zu wenig bekommen. Wir haben zu viel gearbeitet und zu wenig bekommen. Aber sie haben den vereinbarten Lohn bekommen, ein Denar. Sie waren einverstanden. Sie haben gesagt, wir sind froh, dass wir das machen können. Weißt du, unsere Väter im Glauben, was haben die alles geleistet? Ich bin also manchmal Gott dankbar für diese Väter. Ohne die wären wir heute gar nicht hier. Die gekämpft haben für das Evangelium hinausgetragen haben bis an den Enden der Erde. Ohne die wären wir heute gar nicht da. Die Bibel sagt, der eine sät, der andere behackt, der andere begießt, der andere macht das, der andere pflanzt. Aber Gott ist der Wachstum und Gedeihen gibt. Gott ist es. Und alles ist Gnade. So, der Bauer bestellt die Leute zu verschiedenen Stunden und Anlässen in sein Weinberg. Und die kommen auch und die dienen. Da ist zwar äußerlich gesehen die Arbeit ungleich. Und ich weiß es nicht, ob das so ist. Wenn du heute anschaust, weißt du, früher Urgemeinde, das war fantastisch. Das waren Zustände in der Urgemeinde. Und wir leben hinterm Mond. Ich bin in den USA, liege im Hotel und klipp da im Fernsehen und guck, was für christliche Programme laufen da. Da kommt plötzlich so ein Moderator, hellen Anzug, Rose drin. Evangelist sowieso wird heute Abend zu mehr Menschen sprechen, als der Apostel Paulus in seinem ganzen Leben je gesprochen hat. Habe ich gedacht, bitte, ist das nicht Gotteslästerung? Habe ich zuerst gedacht. Aber ich wollte mal sehen heute Abend den Evangelisten, der heute Abend zu mehr Menschen spricht, als der Apostel Paulus in seinem ganzen Leben gesprochen hat. Und tatsächlich, da wurde eingeblendet, wo diese Predigt, die jetzt gerade er spricht, überall zu hören ist. USA, Mexiko, Europa, via Satellit, Indonesien, Philippinen. Der Apostel Paulus konnte das alles gar nicht erreichen, abdecken. Und er spricht eine Predigt und spricht zu mehr Menschen, als der Apostel Paulus in seinem Leben je gepredigt hat. Und die heutigen Menschen, die Gott dienen, die sind in der letzten Stunde gekommen. Aber die Technik, die wir heute haben, die ist so massiv, so gewaltig. Zum Beispiel diese Predigt, die ich jetzt gerade halte, zwischen 500 und 1500 Leute hören diese Predigt. Und du musst vorstellen, was hätte Paulus alles machen müssen, um 500 Leute anzusprechen? Auf dem Marktplatz. Ohne Mikrofon. Ohne diese Technik, die wir heute haben. Der Apostel Paulus ist nicht mehr wie 60.000 bis 70.000 Kilometer in seinem Leben je gefahren. Mit Schiff und Esel und so weiter. Das fahre ich oft in einem Jahr. Verstehst du? Und du siehst also die Möglichkeiten, die wir heute haben als Endzeitmenschen, die sind viel gewaltiger, viel massiver. Und wir erreichen in derselben Zeit, was die anderen in 10 Jahren, 20 Jahren erreicht haben, erreichen wir unter Umständen sogar in einem Tag. Und du siehst, die Zeit wird komprimiert. Die Technik macht es möglich. Die Vernetzung macht es möglich. Und wir sagen, ja, guck mal, da kommt um 11 Uhr und kriegt den gleichen Lohn wie der Apostel Paulus. Und ich sage euch eines, du wirst den gleichen Lohn bekommen wie der Apostel Petrus, Apostel Johannes, Apostel Paulus und all die Apostel. Du kriegst die gleiche Belohnung. Schnall dich an. Wenn ich das so erzähle, manche Leute denken, ich lästere. Nein, ich lästere gar nicht. Ich sage dir die Wahrheit. Die Arbeiter, alle haben das Gleiche bekommen. Wir sind alle gerettet, allein aus Gnaden. Und da kann sich niemand rühmen, auch nicht der Apostel Paulus. Ich bin ein Pharisäer aus dem Geschlecht Benjamin, ein Jude. Was weiß ich noch alles, was er auszählt. Ich saß beim Gamaliel zu seinen Füßen. Ich habe Theologie studiert. Der muss sagen, ich bin gerettet, allein aus Gnaden. Zuerst schreite ich, elender Mensch. Und dann ist es nicht mehr verdammlich, es ist an denen, die in Christus Jesus sind. Und der sitzt im gleichen Boot wie auch ich. Und wie du. Und wie wir. Es ist das Boot Jesu Christi. Gemeinde. Und wir leben allein vom Heiligen Geist und von seiner Gnade. Also denk nicht, dass die Apostel mehr bekommen als du. Oder als die anderen Christen. Wir werden den gleichen Lohn, die gleiche Erlösung bekommen. Und wir sind gerettet aus Gnaden. Aber natürlich, viele fassen das nicht. Ja, die Großen. Was nützen die großen Leistungen? Gott schaut das Herz an. Deine innere Einstellung, das ist, was zählt. Auch bei Paulus. Bei Paulus zählt nicht, was er alles getan hat und seine großen Leistungen. Ich habe mehr gearbeitet wie sie alle. Gott schaut nicht auf das. Eine Geschichte. Weißt du, Jesus hat den Johannes und den Jakobus, sind zwei Geschwister, Donnersöhne, nennt man die in der Bibel, Söhne des Zebedeus. Die Mutter kommt und sagt, oh, lass meine beiden Buben, einen links und einen rechts sitzen. Der eine ist ausgebildet, hat mit Jesus viel gelernt, war beim Herrn Jesus. Nachdem er fertig ist mit der Ausbildung, seine Gesellenprüfung, Jünger Jesu geworden ist, wird er geköpft. Herodes enthauptet den Jakobus. Und es hat ihm gefallen, dann wollte er gleich Petrus auch köpfen. Stell mal vor, derselbe Bruder aus derselben Familie, der hat Gott vielleicht ein Jahr oder zwei Jahre gedient. Und Johannes, der ist sogar fast 90 Jahre alt geworden. Der eine links und den anderen rechts sitzen lassen. Der Jesus sagt, das steht mir nicht zu. Und jetzt ist die Frage, wer hat einen größeren Lohn bekommen? Der Johannes, der 100 Jahre beinahe alt geworden ist? Oder der Jakobus, der nach so kurzer Zeit gleich geköpft wurde? Was ist mit den Märtyrern, die in die Ewigkeit geliefert worden sind und sie konnten vielleicht ihr Werk nicht vollenden? Aber das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Wir dienen einer größeren Sache, dass die Arbeit fertig wird, die Ernte eingebracht wird. Und du kriegst deinen Denar. Aber ich bin mit diesem Denar noch nicht fertig und zufrieden. Der Bauer macht mit jedem eine Absprache ganz klipp und klar. Mit dem ersten vereinbart er einen Lohn, einen Tageslohn, dieser Denar. Wir glauben immer, wir denken materialistisch, irdisch, weltlich. Wer viel gearbeitet hat, dem wird auch viel gegeben. Wenn er dann seine Lohntüte aufmacht, weil gibt's keine Lohntüte, sondern sein Konto. Wenn er es aufmacht, oh, da ist was drin. Und wir denken, der wenig gearbeitet hat, der wird wenig kriegen. Aber nicht so bei Gott. Bedenke, Gottes Welt, Gottes Reich ist anders als die Reiche dieser Welt. Dort gelten ganz andere Gesetze. In dieser Welt musst du viel arbeiten, um was zu verdienen. Bei Gott heißt es einmal, ihr werdet Städte einnehmen, die ihr nicht gebaut habt. Weinberge ernten, abernten, wo ihr nicht gepflanzt habt. Also wir leben auf ganz andere Art und Weise. In dieser Welt musst du zuerst mal was verdienen, was leisten, dann kriegst du etwas. Bei Gott kriegst du, bevor du arbeitest. Also wie ein Beamter, du kriegst gleich dein Geld. Das ist der erste Akt. So, und dann kannst du erst arbeiten. Also bei Gott wirst du zuerst gesegnet, zuerst bekommst du den Segen und dann wirst gearbeitet. Und das ist natürlich Gottes Methode und Gottes Art. Hier in dieser weltlichen, in dieser Welt, da musst du zuerst schuften, um etwas zustande zu bringen und zu bekommen. Gott hebt die Ungerechtigkeit auf in dieser Welt. Diese Welt ist voller Ungerechtigkeit. Deshalb, er gibt allen gleich. Sein Heiliger Geist ist allen Menschen zugänglich. Der Thron Gottes ist allen zugänglich. Gott hat nicht so besonders Privilegierte. Nur Mutter Maria kommt dran. Nein, wer ist meine Mutter, mein Vater, meine Brüder und Freunde und so weiter, die den Willen Gottes tun? Viele können nichts dafür, dass sie jetzt erst geboren sind. Was kannst du dafür, dass du jetzt geboren bist? Oder jetzt gerufen worden bist? Und von diesen Leuten, die saßen auch da, aber die wurden nicht gerufen oder entdeckt. Gott hebt all die menschlichen Unebenheiten und Ungleichheiten auf. Was kannst du dafür? Für vieles in dieser Welt, du kannst nichts dafür, dass du Frau bist oder dass du in diese oder jene Familie zur Welt gekommen bist. Der eine wird als Bauer geboren und der andere als König. Was kannst du dafür, dass du als Bauer zur Welt gekommen bist? Und was kann der Prinz, dass er als Prinz zur Welt gekommen ist? Der eine wird als Bettler geboren und der andere schon als Millionär oder Milliardär und hat nichts getan. Bei Gott gibt es eine Gleichheit. Bei ihm sind alle gleich. Soll ich dir sagen, bei ihm sind alle Sünder. Nummer eins. Bei Gott sind alle verloren. Bei Gott sind alle dahingegeben. Bei Gott sind alle reif für die Hölle. Bei Gott sind alle unter der Herrschaft Satans. Und Gott gab seinen Sohn für alle Menschen, auf dass alle gerettet werden können. Und Gott will, dass allen Leuten geholfen werde und dass sie alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also, Gott behandelt alle gleich. Gott macht keine Ausnahme. Gott sieht nicht die Person an, sondern Gott sieht das Herz an. Also bitte, das ist die Gleichheit. Das ist Sozialismus, wahrer Sozialismus. Alles andere. Weißt du, beim Sozialismus, wenn ich den Osten nehme, da sind nur die Rollen vertauscht. Da, wo einst die Patrizier waren und Großgrundbesitzer waren und all die waren, das sind nachher Funktionäre. Und so weiter. Und Gauner. Und irgendwie die besser, cleverer sich ausgedrückt haben und Mafioses und dergleichen. Aber bei Gott sind alle gleich. Bei Gott kann man nichts vormachen. Gott sieht das Herz an. So, Gott gab seinen Sohn für alle Menschen. Jesus ist für alle gestorben. Und Gott will alle gebrauchen. Jeder Einzelne bedeutet Gott sehr viel. Bei Gott haben wir alle eine Bestimmung. Wir sind alle für den Thron bestimmt, mit Christus zu regieren. Das ist unsere Bestimmung. Also, bei Gott sind alle gleich. Auf dass sich niemand rühme. Alle sind von der Gnade abhängig. Alle sind gefallen. Und alle müssen aufstehen. Wer mehr haben will, der hat keinen Platz im Reich Gottes. Wer denkt, er ist besser, der hat keinen Platz im Himmel. Für den gibt es keinen Platz im Himmel. Ich denke nur an die Geschichte, deshalb erzählt Jesus nicht umsonst die biblischen Geschichten. Zöllner und Pharisäer. Ich danke Gott. Vergiss das Danken. Was kannst du dafür oder nicht dafür? Ich danke dir. Und du siehst, der Dankende geht nicht aus dem Tempel gerechtfertigt, aber der Zöllner, Gott sei mir Sünder gnädig. Und er ging gerechtfertigt von dannen. Ist nur Geschichte, leider. Aber das passiert tagtäglich. Jesus erzählt vom Reich Gottes. Das Reich Gottes ist nicht der, sagt, ich bin und ich kann und ich leiste, sondern bei Gott zählt etwas, das sich auf das Erbarmen Gottes verlässt. Gott sei mir Sünder gnädig. Oh Gott, das alles, was der aufzählt da, das habe ich gar nicht. Das bin ich gar nicht. Das kann ich auch gar nicht werten. Gott sei mir Sünder gnädig. Und der ging gerechtfertigt von dannen. Verstehst du das? Ist schwer zu verstehen, dass der Brave anders behandelt wird als dieser Sünder, der sich in seine Brust schlägt. Der, der groß sein will auf dieser Welt und versucht, öffentlich was zu erscheinen, guck mal, ich bete öffentlich. Weißt du, wir sind manchmal beeindruckt, wenn Moslems auf der Straße irgendwo an der Straßenkreuzung oder Straßengraben beten oder Juden an irgendwo eine Ecke beten und sagen, guck mal, wie sie fromm sind. Vergiss es, das ist alles nur Scheinheiligkeit. Selbstgerechtigkeit. Die wollen zeigen, beten tut man mit dem Herzen. Da braucht man keinen Teppich. Und ein Tuch. Oder irgendetwas. Und Jesus sagt, die meinen, dass sie, wenn sie gesehen werden, dass sie dann gehört werden. Nein, Gott sieht nicht und hört doch in der verborgenen Kammer. Und geh hinein in die Kammer, der in der Verborgenheit, wo dich niemand sieht. Und dann red mit Gott diese intimen Dinge durch. Und er wird es öffentlich vergelten. Wir leben alle von der Gnade und nicht von Schaustellerkunst und Präsentation. Guck mal. Weißt du, es hat keinen Wert, wenn du dann in der Gemeinde deine Hände hochstreckst oder mit alles sehen, wie du betest. Du betest richtig, wenn dich niemand sieht. Wenn dich niemand hört, dann hört dich Gott. Aber diese Scheinheiligkeit, lass uns sparen. Gott will unser Herz sehen. So, das ist ein Problem. Ich habe schon so früh angefangen, Herr. Was wird mir dafür? Wer vorne sein will, wird hinten sitzen, nach der Bibel. Wer viel haben, wird wenig haben und bekommen. Also, bleib bescheiden, bleib auf dem Teppich. Der erste Mord, nicht der letzte. Der letzte war zufrieden. Aber der erste Mord in dieser Geschichte. Ich sage, guck mal. Zuerst hat er nichts geredet, aber erst am Zahltag fing an zu kritisieren. Und dem hast du mehr gegeben als mir. Als er anfing zu arbeiten, war er einverstanden, dass er arbeiten durfte und konnte. War froh, dass gerade er genommen wurde. Dass gerade der Blick auf ihn fiel, diese starken Muskeln, die guten Zähne. Man guckt ein Pferd immer ins Maul, bevor man kauft. So, er hat noch ein komplettes Gebiss gehabt. So, da war er froh, dass er genommen wurde. Weißt du, Wir sind manchmal froh, dass wir genommen werden, aber dann sehen wir, der andere hat nicht so viel gemacht und kriegt doch das Gleiche. Und sogar noch mehr unter Umständen. Als er hörte, was der andere bekam, fing er an, sich zu ärgern. Wir kennen diese Geschichte vom verlorenen Sohn. Weißt du, dieser Typ oder diese Art von Menschen, die tauchen überall auf. Und ich diene dir so treu, ich habe meine Pflicht erfüllt, ich bin von dir nie weggelaufen, ich habe dir nie dein Vermögen verprasst wie dieser Lump da drüben, den du jetzt gerade aufgenommen hast. Und mir hast du nicht einmal ein Böcklein gegeben. Und dem den Mastochsen, das Mastkalb. Guck mal, da kommt schon, ich diene dir treu. Du siehst, Gott begnadigt den Sünder, behandelt ihn liebevoll. Und so, dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Und dann sagt der Vater zu dem älteren Bruder, was meine ist auch dein, bedien dich. Aber du hast das nicht getan. Du hast nicht kapiert, wie man lebt, wie man das Leben genießt und wie man das Leben gestaltet. Du hast nicht kapiert. Du hast nur geschuftet und gemeint, du musst was zu beweisen. Weißt du, wie der Großgrundbesitzer zu diesem Ersten sagt, mein Freund, ist das nicht schön? Mein Freund, du warst einverstanden. Du warst glücklich, dass ich dich eingestellt habe. Und jetzt ärgerst du dich? Warum? Bei Gott arbeitest du nicht umsonst. Gott entlohnt jeden Einzelnen, wie sie miteinander vereinbart haben. Du bekommst dein Geld. Auch der zu spät gekommene bekommt den gleichen Lohn. Alle arbeiten für den gleichen Groschen am Tag. Was auch immer ist jetzt, dieser Denar. Die zweite Gruppe, zu denen er sagt, ich werde euch geben, was recht ist. Also Vers 3. Ich werde, ob es nun passt oder nicht, ich gebe euch, was euch recht ist. Hat nicht gesagt von einem Denar. Denn er hat all den anderen nicht gesagt, dass sie auch einen Denar bekommen. Er hat nur gesagt, ihr werdet kriegen, was euch zusteht. Was ich dem Ersten versprochen habe, das habe ich auch euch versprochen. Was recht ist. Und ihr müsst nicht arbeitslos sein, ihr kriegt, was recht ist. Egal, wann ihr kommt. Also, ihr bekommt das, was recht ist. Und ich sage dir eines, wenn du Gott dienst, du bekommst das, was recht ist. Versteh diese Botschaft, was recht ist. Gott hat dir viel vergeben, du bekommst, was dir recht ist. Recht viel Gnade. Recht viel Gnade bekommst du. Und der zur 11. Stunde gekommen ist, ja, was soll's? Du bekommst auch, was recht ist. Weißt du, wenn ich so auch jetzt mal historisch die Sache auslege, früh anfangen, das war Adam und die Patriarchen. Die dritte Stunde wird vielleicht Abraham gewesen sein, Jakob und Isaac. Die sechste Stunde war vielleicht die Stunde Moses. Und das Volk des Israel, Auszug aus Ägypten, das war so Schnittpunkt und Schnittstelle in der Geschichte Israels. Die neunte Stunde war, als die Edomiter von Hyrkanus besiegt wurden und die Edomiter Judentum angenommen haben, dass danach ja auch Herodes König wurde, ein Edomiter. Der Herodes hätte nichts auf dem Thron zu suchen gehabt, aber das war vielleicht die neunte Stunde. Und die elfte Stunde ist die Stunde gewesen, als Jesus kam. Und Jesus wirkt. Und die dauert bis jetzt diese 11-Uhr-Stunden-Gemeinde und 11-Stuhl-Situation, die um der 11. Stunde eingeladen sind. Freund, du bist mit mir einverstanden gewesen. Du warst froh sogar, dass du Arbeit hattest, dass du was tun konntest, dass du gebraucht wurdest. Unsere Belohnung ist Gnadenlohn. Nicht Gnadenbrot, du weißt, was es ist, sondern Gnadenlohn. Wenn Gott dich nicht gerufen hätte, hättest du nichts bekommen. Wenn Gott nicht an dir gearbeitet hätte, wärst du zu nichts gekommen. Und die Arbeit gegeben hätte, du hättest sinnlos gelebt. Aber so, du hast etwas getan. Ob du jetzt den ganzen Tag geschuftet hast oder jetzt nur ein paar Stunden. Endlich ist der Tag vorüber bei diesen Brüdern dort. Arbeit getan, sie sind erschöpft, sind froh, dass sie sinnvoll eingespannt gewesen sind und was leistet haben und konnten sehen, was sie gemacht haben. Jetzt bekommen sie den vereinbarten Lohn. Wenn du einst in der Ewigkeit ankommst, Gott wird dir geben, was dir recht ist. Zuerst einmal, du bekommst ewiges Leben, himmlische Kleider, Jeder von uns wird neu eingeladen. Freund, wie bist du hereingekommen? Und hast kein hochzeitliches Kleid an. Du bekommst von Gott hochzeitliche Kleider. Kannst diese Waffenrüstung hier zurücklassen. Auf die kannst du verzichten. Die brauchst du drüben im Himmel nicht mehr. Du kriegst Hochzeitskleider. Du wirst eingeladen zur Hochzeit. Oh, weißt du was? Wenn du zur Hochzeit kommst, da ist alles gedeckt. Du musst nur genießen. Und die Hochzeit des Lammes wird genau 7 Jahre dauern. Also nicht nur 7 Stunden. Oder 7 Tage, 7 Jahre nach der Bibel. Vielleicht für manche ist es empörend und sagt, ja, ich habe so viel gearbeitet. Aber du bekommst, was dir gerecht ist. Gleicher Lohn für ungleiche Arbeit. Ja, da kommen welche und zum Herrn ist Zahltag. Und der eine kriegt dann 5 Städte noch dazu und kriegt noch mehr und so weiter. Ja, der hat zuerst mal 5 Städte gehabt oder 5 Talente gehabt und hat gewuchert und gehandelt. Dann sagt er, wir haben getan, wozu wir berufen waren. Wir haben getan, was uns aufgetragen wurde. Jeder Einzelne hat eine bestimmte Aufgabe, das zu tun, was ihm gesagt worden ist. Der kommt auf diese Welt mit einer bestimmten Berufung, mit einem bestimmten Ruf, mit einer bestimmten Vision. Wir taten nur, was uns aufgetragen wurde. Wir haben 3 Talente gehabt und wir haben mit diesen 3 Talenten gewuchert. Wir taten nur, was uns aufgetragen worden. Und dann sagt der Herr, du treuer Knecht. Du warst über wenigem treu, jetzt kriegst du noch mehr. Du siehst also, dieser Zahltag ist eigentlich nur Test. Du hast du das getan, was du solltest? Von Maria Magdalena, die Jesus salbte, da regt sich Judas auf. Das ist so einer, der früh angefangen hat. Wenn wir das Öl verkauft hätten, dann hätten wir so und so viel Denare bekommen. Wenn wir das verkauft hätten. Aber Jesus sagt über diese Frau, sie hat getan, was sie konnte. Sie hat getan, was sie fühlte. Sie hat getan, was in ihrem Herzen drin war. Und überall, wo das Evangelium gepredigt wird, wird von ihr verkündigt, von dieser Frau, die Jesu Füße gesalbt hat, haben, die Jesus eigentlich als den Messias auch indirekt gesalbt hatte. Sie tat, was sie konnte. Du wirst belohnt für das tun, was du tun kannst. Nicht für das, was du nicht tun kannst. Aber was du tun solltest. Du treuer Knecht. Kann Gott über dein Leben schreiben, treuer Knecht? Du warst über wenigem, das dir anvertraut war. Du hast nichts gehabt. Auch der wird von Gott belohnt, der vielleicht nur seine Familie, seinen Nachbarn links und rechts hatte und sonst nichts, der nie aufs Missionsfeld gekommen ist und der vielleicht noch nie was Großes für Gott getan hat, keine Bibel übersetzt und nichts Großes für Gott geleistet hat, der kriegt den gleichen Lohn als der große Reformator, vielleicht Martin Luther oder große Evangelisten und Pastoren. Aber die haben nur getan, sie haben nur gebetet. Und ich bin überzeugt, Menschen, die das getan haben, was sie tun sollten, kriegen den gleichen Lohn als die großen Superstars. Und du musst nicht auf die Superstars neidisch sein. Guck mal, ich möchte Billy Graham sein. Oh, wie viele Menschen hat der zum Herrn geführt? Oder dieser Evangelist, der in einer Stunde zu mehr Menschen spricht, als der Apostel Paulus in seinem ganzen Leben. Gewaltig! Vergiss es. Der muss auch nur das tun, was er kann. Und wehe, er tut das nicht, was er kann. Er hat eine große Verantwortung. Wir waren untreue Knechte, wir haben nur getan, was wir tun sollten. Tust du, tu ich, das ist die große Frage, was ich soll, was ich kann, was mir befohlen ist, was mir anvertraut worden ist. Setze ich das ein, was ich besitze? Und mancher, Gott verzeihe mir, und mancher dumme Prediger dient Gott mehr als ein supergescheiter christlicher Professor. Weil er das Wenige, das er im Grip hat, im Kopf hat, aber er setzt das zur Ehre Gottes ein, so gut er kann. Ich denke nur, der große amerikanische Evangelist Moody. Moody war sehr, der konnte gut sprechen, aber überhaupt nicht schreiben. Wenn er einen Satz mit 5 Worten geschrieben hat, hat er 6 Fehler gemacht. Man kann seine Notizen, die man gefunden hat, bis heute nicht lesen, nicht identifizieren, was er überhaupt geschrieben hat. Er konnte wahrscheinlich selbst seine Handschrift und seine Worte nicht lesen. Aber wie hat Gott auch diesen Modi gebraucht als Evangelisten, als einen Evangelisten? Weil er das umgesetzt hat, was er konnte. Und gebraucht hat, was Gott ihm gegeben hat. Und du musst nicht etwas Großes haben, um Gott zu dienen, sondern gebrauche das, was du hast. das Wenige. Wenn du nicht schreiben kannst und bei 3 Worte 4 Fehler machst, danke Gott dafür, aber du kannst irgendetwas, was du kannst. Und diene Gott. Du musst nur das Herz am rechten Fleck haben. Die meisten Leute haben das Herz auf der falschen Seite. Die wollen was anderes als das, was ihr Leben will. Und jetzt geschieht hier, da denkt der eine wenigstens, ja, ich bin ungerecht behandelt. Ich kriege auch nur einen Denar wie der andere, der zuletzt kommt, der Spätzündler. Der kommt rein, setzt sich in die letzte Reihe und dann ist Altarruf, kommt nach vorne und wird gesegnet. Der hat die ganze Predigt nicht gehört. Das ist merkwürdig. Verstehst du? Und was hat er gepredigt? Weiß er gar nicht. Und wird geheilt. Wird von Gott berührt. Ungleich natürlich, sagst du. Ist ungerecht und empörend vielleicht. Und es ist wirklich auch empörend. In dieser Welt ist es empörend. Weißt du, manche Leute kriegen so hohe Pensionen und waren nur ein paar Jahre Abgeordnete. Und dann werden sie so große Abfindungen und so weiter abgefunden. Oder ich denke nur Profi. Tennisspieler oder Profi-Rennfahrer und so weiter kriegen so für ein paar Stunden Arbeit so hohe Gehälter und Abfindungen und etc. Und der andere rackert und rackert und rackert und rackert und rackert und was kriegt er? Nicht einmal Trinkgeld. Weißt du, Gott gibt uns einen gerechten Lohn. Und Gott lässt sich nicht lumpen. Lass mich diese Geschichte lesen. Matthäus 20. Der Weinbergbesitzer sagt zu einem von ihnen, lieber Freund, ich habe kein Unrecht getan. Wir waren uns doch darüber einig, für einen Denar zu arbeiten, dass du für einen Denar arbeitest. Geh uns sein mit deinem Lohn zufrieden. Denn ich will alle gleich bezahlen, auch den letzten. Oder bist du böse, weil ich gut bin? Weißt du, wir werden oft böse, weil Gott gut ist zu anderen Menschen. Zu den Kommunisten. Zu den Mohammedanern, zu den Buddhisten, zu den Hindus, zu den Ausländern. Oder was weiß ich, zu wem auch immer. Oder bist du böse, weil ich gut bin? Sei auf der Hut. Hier will Gott uns etwas lehren, nicht neidisch und eifersüchtig zu sein. Eines der größten Übel unter den Menschen ist Neid und Eifersucht. Da sind ganze Reiche schon untergegangen wegen Neid und Eifersucht. Die haben mehr. Die ganzen Kriege wurden nur geführt. Der ganze Streit, was unter den Menschen ist, ist nur Neid und Eifersucht immer. Oder bist du böse, weil ich gut bin? Sei auf der Hut. Denn auf diese Weise können leicht aus Letzten Erste werden und umgekehrt. Ob einer meine Güte ertragen kann, danach richtet sich in der Zukunft, wer Erster und wer Letzter ist. Denn der Lohn ist für alle gleich. Also, die Ersten können durchaus die Letzten werden und die Letzten die Ersten. Und manchmal haben Leute wunderbar angefangen, aber dann sind sie neidisch geworden auf all die anderen, die Jungbekehrten. Guck mal, die haben nichts und wir haben so viel Stress und Strapazen auf uns genommen und die predigen schon und stehen schon auf der Kanzel und dienen Gott. Und wir sitzen so lange schon in der Gemeinde und uns wird keine Gelegenheit und Chance gegeben. Neid. Die Arbeiter in der letzten Stunde sind im Gleichnis eigentlich stumme Statisten. So für mich gesehen zuerst mal. Sie reden nicht, sie verteidigen sich nicht. Da redet Gott für sie oder der Herr in diesem Gleichnis. Und Gott sagt hier ein ganz klares Wort gegen die ganze Leistungsgesellschaft, in der wir stecken. Er sagt Nein zur Leistungsgesellschaft. Wir werden die Segnung Gottes bekommen ohne Leistung. Allein aus Gnaden. Das war das Problem bei Martin Luther. Nicht katholisch. Die Katholiken versuchen mit Leistung, guten Werken in den Himmel zu kommen. Und das sind auch viele Christen, sogar Protestanten und Pfingstler, die versuchen durch gute Werke, sich den Himmel zu verdienen. Der Himmel ist schon verdient. Der Himmel ist schon bezahlt. Wir müssen es nur annehmen. Es ist schon bezahlt. Und wer immer versucht, was zu verdienen, wird immer Pech haben. Weißt du, du erlebst manchmal Ablehnung und so weiter. Und du kannst dafür nichts, dass du abgelehnt wirst. Aber der Herr irgendwie findet Gnade und ruft dich in letzter Minute, bist dazugekommen, bist errettet worden. Und das ist was Tolles zu wissen, ich habe es nicht verdient. Und Gott hat mich doch lieb. Und wie oft ist es in unserem Leben, gibt es Situationen, wo wir haben es nicht verdient. Und Gott gibt es. Und ich möchte diese Botschaft, die ich hier habe, einfach die Überschrift geben, das habe ich gar nicht verdient. Der kurz vor 12 kam, der hat diesen Lohn, diesen Denar nicht verdient. Der andere, und das ist jetzt ein Bild auf Juden, die glauben, ja, wir haben das Gesetz gehalten, Jahrtausende, wir haben gelitten, wir sind ins Holocaust gegangen, wir sind in den Konzentrationslager gegangen, wir. Gott sagt, nee. Was ihr seid und was wir können, was wir sind, allein aus Gnaden. Niemand kann sich rühmen, auch der Jude nicht. Und eigentlich, wenn es drauf ankommt, ist alles Lug und Trug. Keiner kann die Gesetze halten, die Gesetze Gottes. Nicht einmal die Engel konnten das Gesetz Gottes halten. Und ich denke, sogar die Engel haben Moses das Gesetz gebracht und das Gesetz hat noch nicht einmal die Erde erreicht, wurde schon gebrochen. Moses hat die Tafeln zertrümmert, als er runterkam und den Götzendienst saß. Und selbst Moses, der die Gesetze empfing, konnte die Gesetze, keines der Gesetze halten. Und was wollen dann die armen Juden? 2000 danach, das alles so verlaufen ist. Wir sind gerettet aus Gnaden. Aus Gnaden und nochmals aus Gnaden. So ist es großartig, wenn du in deinem Leben ausrufen kannst, das habe ich nicht verdient. Du rufst das meistens, wenn das Negative passiert dir. Krankheit kommt, Unglück kommt oder Schicksalsschläge kommen oder irgendwelche Katastrophen. Das habe ich nicht verdient. Aber ruf doch auch, wenn die Gnade zu dir kommt. Das habe ich nicht verdient. Wir haben die Gnade nicht verdient. Weißt du, diese Nutzen, Leistungs und so weiter, diese ganzen Vergleiche, Nutzen und Leistung und Gewinn und so weiter, wir haben es nicht verdient. Eigentlich, wenn wir auf das alles schauen, was so alles läuft, müssten wir sagen, nein, ich bin nicht wert. Ich bin nicht wert, dass du in mein Haus kommst, hat einer mal gesagt in der Bibel. Also, ich habe es nicht verdient, die Gnade. Wir haben es nur getan, was wir tun sollten. Eigentlich keine Weltfirma kann sich das leisten. Und die Kirche schon gar nicht. Die Gemeinde schon gar nicht. Das zu machen, wie Gott macht. Allen gleichen Lohn geben. Der, der wenig gearbeitet hat, kriegt das Gleiche wie der, der viel gearbeitet hat. Alles Gnade. Die wären schon längst alle bankrott. Die Kirche wäre schon längst bankrott, wenn es nicht das Stichwort Gnade geben würde. Was wir sind, sind wir allein aus Gnaden. Die Kirche hätte schon längst zumachen müssen. Das Reich Gottes meine ich jetzt, nicht nur katholische Kirche oder evangelische Kirche. Nein, das Reich Gottes wäre bankrott. Aber Gott ist immer so großzügig. Immer wieder kommen Leute raus, die Gnade finden. Die waren verstrickt im Esoterik, New Age, in alle möglichen Spinnereien. Und Gott gibt Gnade, erleuchtet sie, holt sie raus. Und wieder geht die Sache Gottes ein paar Meter weiter. Gleicher Lohn für ungleiche Leistung. Das ist Reich Gottes. Das ist die Güte Gottes. Unverdienterweise. Alles ist unverdient. Dass du heute Abend hier bist, ist unverdient. Wenn du einmal die Güte Gottes erlebt hast, diese unverdiente Gnade Gottes, was bist du, dass Gott zu dir kommt? Dass er zu der Maria kam, zum Josef kam, nach Nazareth kam? Wer hat das verdient? Wir werden gesegnet, unverdienterweise. Und ich sage dir eine Wahrheit, manchmal, wenn du es so, ich will dir eine Wahrheit sagen, was ich tagtäglich oder immer wieder erlebe, Menschen fallen in Sünde, Und kriegen schlechtes Gewissen, jetzt habe ich was falsch gemacht, jetzt bin ich aus der Gnade gefallen. Und gerade wo die Menschen aus der Gnade gefallen sind, Fehler gemacht haben und eigentlich Gebote Gottes übertreten, segnet er sie. Sogar mehr, als sie verdient haben. Ich habe meine stärksten Segnungen erlebt in Stunden, wo ich gar nicht wert war, dass ich überhaupt gesegnet werde, dass Gott mich überhaupt anguckt. Aber gerade da zeigt er, das ist meine Güte. Petrus wurde gesegnet, wo er am wenigsten verdient hat. Der Herr lässt extra am Ostermorgen einen Gruß an Petrus ausrichten. Verstehst du, er hat nicht verdient. Der hat Jesus verleugnet. Der hat gesagt, ich kenne dich nicht. Von was redest du, Mädel? Grüßt mir auch Petrus. Und wenn die Israeliten zu Gott schrien, hat er sie gesegnet. Mit Manna, mit Wachteln, immer wenn sie geschrien haben. Eigentlich sollten sie eine Ohrfeige kriegen. Und vergessen werden. Aber Gott war immer gnädig. Immer wenn sie Fehler machten und mit Gott haderten, hat Gott immer einen Ausweg gesucht und immer ihnen eine Lösung gegeben und Gnade geschenkt. Wir haben es nicht verdient, die Gnade Gottes. Und wir müssen lernen, die Gnade Gottes anzunehmen. Ich denke, die Leute von Ninive, weißt du, für die war das Urteil gesprochen. dahingegeben. Die Stadt geht unter in 40 Tagen, das geht ruckzuck. Bei Gott geht alles ruckzuck. Und dann kommt Jona rein. Ninive, ich sage euch eine Wahrheit vom allmächtigen Gott, Schöpfer Himmels und der Erden. In 40 Tagen gibt's Ninive nicht mehr. 3 Tage lang hat er das proklamiert in der Stadt. Das hört der König. Und die tun alle in Sack und Asche Buße. Und Gott gereut, dass er das gesagt hat, dass der arme Jona das verkündigt hat. Und schenkt Gnade, dass noch Ninive etwa 120 Jahre steht. Du siehst, Jona sagt, ich hab's gewusst, Gott, dass du gnädig, barmherzig und gütig bist. Ich hab's gewusst. Gott ist gnädig und barmherzig, wenn Menschen Buße tun, auf die Knie gehen und beten. Und das Urteil, das Schicksal, das vielleicht über dein Haus, deine Familie, dein Leben besprochen ist, wenn du betest, reut Gott, dass er, wie konnte ich denn Matutis so verdammen? Und wende das Ding und macht was Gutes draus. Aber die meisten Leute beten nicht, die schimpfen lieber. Und die gehen auf die Barrikaden. Lass uns, wenn solche Dinge passieren, Herr, ich habe das getan, was du mir aufgetragen hast. Das ist mir passiert, begegnet. Und Stunden, wo du am Boden liegst und sagst, ich bin nicht wert. Oh Gott, such dir jemand anders. Sagt er, nein, nein, steh auf und diene mir. Komm und folge mir nach. Herr, ich bin nicht wert. Die sind die Leute, die Gott gebrauchen kann, die sagen, ich bin nicht wert. Die, wo sich wertvoll vorkommen, so besonders qualifiziert, veredelt und was weiß ich alles, die kann er nicht gebrauchen. Aber die, die sich so unwürdig vorkommen. Herr, wir haben nur das getan, was uns aufgetragen war. Wenn du einmal die Güte Gottes verstehst, einmal unverdienterweise befreit wurdest, unverdienterweise bewahrt wurdest, die Bewahrung habe ich nicht verdient. Dann wirst du anders denken, anders leben, dich anders verhalten, wenn du dieses Unverdiente einmal kapiert hast. Alles, was du hast, und bist es unverdient. Ein Groschen, das reicht dir. Die Frage ist, kannst du die Güte Gottes ertragen? Davon hängt der erste und der letzte ab. Kannst du die Güte Gottes, dass du ein Denar bekommst, ertragen? Und kannst du sagen, danke, ich bin nicht wert, dass ich für diese eine Stunde so viel bekomme, sogar mehr bekomme, als der den ganzen Tag gearbeitet hat. Das ist für die Letzten so wichtig, dass sie in Dankbarkeit verfallen und anfangen, Gott zu danken. Ich krieg, also ich habe es nicht verdient, was ich krieg, aber ich werde so gesegnet. Diese Geschichte zeigt, ob Menschen die Gnade Gottes verkraften oder nicht, mit der Gnade Gottes Gnade umgehen können oder nicht, ob wir die Gnade Gottes wert sind oder nicht. Wenn du sagst, ich habe nicht verdient, dass du mir für eine Stunde genauso viel als Tageslohn gibst, als der, der den ganzen Tag gearbeitet oder sein ganzes Leben, noch besser gesagt, sein ganzes Leben lang gearbeitet hat. Gnadenlohn. Und Gott testet uns, ob wir die Gnade ertragen können oder nicht ertragen können. Ein Denar. Guck mal, du bist alt und grau geworden, du bist jung gewesen, sagt in der Bibel, hast alles durchgemacht und so weiter. Guck mal, was hast du schon alles in deinem Leben erlebt? Kinder, Enkelkinder womöglich und so weiter auf und du hast so viel erlebt, das ist Gnade. Die anderen haben das alles gar nicht erlebt. Wenn ich manchmal Beerdigung halte und 90-Jährige beerdige, die haben Kaiser noch gesehen und Ersten Weltkrieg, Zweiten Weltkrieg, die haben den Hitler gesehen und so weiter. Die haben so viel gesehen, die haben die Teilung Deutschlands gesehen und wieder die Vereinigung Deutschlands gesehen. Die haben so viel erlebt, geschichtlich, historisch. Die können so viel erzählen, der andere kann das gar nicht erzählen. Du weißt gar nicht, wie reich du bist, wenn du einen ganzen Tag lang arbeitest für Gott. Und alles aus Gnade. Und dass der jetzt, der den Kaiser gesehen hat und Hitler gesehen hat und Kanzler gesehen hat und so weiter, all diese Entwicklungen in diesem Land erlebt hat und durchgelebt hat und immer noch lebt, das ist Gnade. Aber die meisten Leute merken das gar nicht, dass alles nur Gnade ist. Dass sie so langes Leben haben. So viele Kinder werden gar nicht geboren. Das ist auch schon eine Sache. Sie werden abgetrieben. Andere sterben als Kinder. Die Kindersterblichkeit in der dritten Welt ist ganz groß. Was können die dafür? Andere sterben jung. In einer Front, Soldaten, junge Männer. Und andere, die werden als Greise noch. Ist alles Gnade im Leben, dass du das erreicht hast. Unverdient. Wer bist du, dass, Wer bist du heute Abend, dass du hier in Deutschland lebst und dich bei bester Gesundheit fühlst? Oder auch du, wenn du dich nicht bester Gesundheit fühlst, aber diesen ganzen Sozialapparat hast? Was würdest du machen, wenn du irgendwo in Afrika wärst? Oder irgendwo in der dritten Welt, wo das alles gar nicht da ist, wo der nächste Arzt 500 Kilometer ist, wenn du irgendwo im Busch wärst? Du hast alles hier vor der Tür. Und du musst gar nicht hinlaufen, du wirst gleich abgeholt. Mit Blaulicht. Und du musst nicht stundenlang sitzen, du wirst sofort behandelt, wenn dir wirklich was fehlt. Weißt du, das ist Gnade. Wir schätzen nicht die Gnade, dass wir hier in Deutschland leben. Da verpassen die meisten die Stunde Gottes. Wenn du das begreifst, was ist das für eine Gnade, dass wir hier in diesem Land leben, wo die Infrastruktur noch einigermaßen stimmt, angeblich oder nicht, spielt keine Rolle. Dein Lohn ist Gnade. Wer bist du? Die Menschen sind so lohnsüchtig. Ja, ich muss es in der Tasche haben und es muss klappern. Und wenn es nicht klappert, dann stimmt was bei mir nicht. Jeder Arbeiter ist seines Lohnes wert, sagt der Herr. Ob du jetzt ein Schächer bist oder Jakobus, der nach kurzer Zeit Ausbildung geköpft wird, oder Johannes, der alt und grau wird und viel erlebt. Ich beneide manchmal Menschen. Ich muss euch ehrlich sagen, ich beneide manchmal Menschen, die früh sterben. Denen bleibt so viel erspart. Seid doch ehrlich. Stell mal vor, du stirbst als junger Bursche mit 10 Jahren, dir ist all das, die ganze Ausbildung erspart, der ganze Stress erspart, der ganze Ärger erspart, die ganzen Schwierigkeiten erspart. Dir ist so viel erspart worden, weil du früh vollendet gestorben bist. Ja, Bruder, mal tu das. Weißt du, wir sehen die Dinge nur von unserer Welt aus. Aber wir müssen die Welt oder unsere Welt mit den Augen Gottes sehen. Alles ist Gnade. Gnade ist, dass du vor so vielem bewahrt wurdest und nicht durchmachen musstest, gar nicht erleben musstest und durchleben musstest. Stress und Kampf und Martyrium, Terror. Das ist dir alles erspart geblieben. Keiner von uns wurde als Geisel wahrscheinlich genommen und musste zittern um sein nacktes Leben, weil jemand an der Schläfe mit einem Revolver steht. Das ist Gnade, dass du vor so viel negativem Zeugs bewahrt worden bist. Ja, sagst du, ist das wirklich wahr? Wenn du das mal nur über dein Leben 5 Minuten nachdenkst, du wirst auf die Knie fallen und sagen, danke Herr, danke Herr, danke Herr, danke. So viel Grund zum Dank habe ich. Und alles Gnade. Und dann wirst du deinen Denar einstecken und Halleluja singen den ganzen Tag. Und sagst, doch, ich war nicht wert. Der Herr hat dich müßig gefunden am Markt. Nutzlos, unbrauchbar, Ausschuss, Alteisen. Niemand wollte dich haben, aber Gott wollte dich haben. Stell dir mal vor, Gott findet einen Platz für dich im Reich Gottes, eine Aufgabe in der Mission, in der Seelsorge, im Dienst, im Bau der Gemeinde. Ha, das ist mehr, als in der Fabrik da großes Geld zu verdienen oder im Geschäft. Du kannst Menschen dienen, das ist Gnade. Dass du jemanden dienen kannst, jemanden ermutigen kannst, jemanden zum Heilern führen kannst, ist Gnade. Jemanden betreuen kannst, ist Gnade. Man könnte dich auch isolieren, das wäre auch Gnade. Da würdest du keinen Schaden anrichten wenigstens. Tut mir leid, aber ich sage, viele Leute werden nur bewusst isoliert, von allem ferngehalten, weil Gott weiß, wenn der auf die Menschheit losgelassen wird, gute Nacht. Eine große Frage in der Theologie war irgendwo, der britische Soldat, der Adolf Hitler in der Grube im Loch sitzen sah und sah verwundet liegen, der hat die Wahl gehabt, abzudrücken oder ihn laufen lassen. Und er sagte, ein Soldat wird nie einen verwundeten Soldat erschießen. Uns wären 50 Millionen Tote erspart geblieben, wenn er den Knopf abgedrückt hätte und Hitler erschossen hätte, wo er damals als verwundeter Soldat im Loch saß. Was glaubst du, wie viel erspart geblieben wäre dieser Welt, wie viel Elend, wie viel Leid, wenn der britische Soldat einfach abgedrückt hätte, der Mann liegt sowieso im Blut und zack und ist weg. Wir hätten den Zweiten Weltkrieg nicht gehabt, wir haben dieses Chaos, hätte das Chaos in Deutschland nicht gehabt. Weißt du, aber Gott hat es zugelassen. dass der Soldat, der Ehre eines Soldaten ihm wichtiger war, als jetzt den Knopf abzudrücken. Aber Gott hätte auch ihn isolieren lassen können, verstehst du, uns verschonen lassen können von diesem, was weiß ich, wie ich diesen Mann nennen will und soll. Der hatte von Gott auch eine Funktion, als Geisel der Menschheit zu sein. Auch das ist manchmal Gnade. Der Herr sah müßig alle so am Markt sitzen. Und hier zeigt Jesus, es geht um viel, um ganz was anderes. Es geht, dass jeder seinen Platz erfüllt zu seiner Zeit und diese Aufgabe ausfüllt. Und dass es wichtig ist, dass er dem Weinbergbesitzer dient und nicht den Arbeitern und sich nach den Arbeitern richtet. Was sagen die Arbeiter? Was denken die anderen? In Gottes Weinberg gibt es keine Helden der Arbeit. Ja, wir. Nein, alle haben ihre Pflicht getan, ihr Tagwerk vollbracht. Da gab es keine Sonderzulagen, irgendwelche Verdienstorden oder Zuschläge oder Superstars. Sie haben ihre Arbeit getan. Und die waren glücklich, dass sie tun durften. Und dann kam diese Belohnung. Ich bin überzeugt, denke ich wieder menschlich, Johannes, Herr, vergib ihm. Er weiß nicht, was er tut. Weißt du, wenn ich damals der Arbeiter gewesen wäre, der früh morgens angefangen hat, ich hätte mich gedrückt und hätte mich angestellt ganz hinten, dass ich um 11 Uhr genommen werde. Mir würde auch so viel Mühe erspart geblieben. Aber dann ist die Frage, wer weiß, ob ich genommen worden wäre. Hast du in der Hand? Deshalb, wir sollten für die Situation, wie Gott in unser Leben führt, dankbar sein. Morgens oder früh. Wisst ihr, du arbeitest nicht für den anderen, du arbeitest für Gott. Gott hat dich gerufen, Gott hat dich gestellt. Du arbeitest für deinen Schöpfer. Du arbeitest nicht für die Kirche oder Institution, du arbeitest für das Himmelreich. Er hat mich gerufen, morgens früh. Deshalb ist es wichtig zu wissen, wem oder für wen arbeitest du. In Kolosser Kapitel 3, Vers 23, 24 heißt es, tut eure Arbeit gern. Egal was es ist, Klo putzen, backen, Kümmelbrot backen, Gewürzbrot backen. Egal was ihr tut, tut eure Arbeit gern. Tust du deine Arbeit gern? Kolosser 3, Vers 23. Als wäre sie für den Herrn und nicht für die Menschen. Also du sagst ja, ich bin nur ein Arbeiter. Tu deine Arbeit gern. Das wird leider nicht mehr gepredigt. Wir haben 30-Stunden-Woche, 45-Stunden-Woche, vielleicht auch 40-Stunden-Woche. Wir versuchen uns von der Arbeit zu drücken. Aber wir sollten unsere Arbeit gern tun. Tust du deine Arbeit, die du tust, gern. Was es auch immer ist. Und wir sollten auch, später heißt es beim Philemon noch und so weiter, dem Herrn dienen, auch den sonderlichen Herrn. Diese sonderliche Kauze da, mein Chef, versteht? Ich kenne Chefs, die gehen hin und gucken, nicht geputzt. Verstehst du? Die kontrollieren alles nach. Und diesen sonderlichen Chefs, ich stehe auf dem Parkplatz, mache mein Nickerchen, bin eine weite Strecke gefahren, mache so ein bisschen Schlaf, bevor ich Sekundenschlaf mache, mache ich einen Minutenschlaf und sitze da und schlaf. Aber mich stört ein Auto, was vor mir steht auf dem Parkplatz. Da steht doch ein Mann mit einem Fernglas und guckt immer in eine Richtung. Mercedes oder großes Auto war und guckt immer in eine bestimmte Richtung. Ich konnte nicht schlafen, bin ausgestiegen, bin auf den Mann zugegangen, sagen Sie, Entschuldigung, ist da was zu sehen, passiert da hinten was? Dann sagte ich, ich bin Bauunternehmer und ich gucke, wie meine Arbeiter dort drüben am Straßenbau arbeiten. Ein Fernglas. Das genau beobachtet. Und dann hat er gesagt, sehen Sie, gucken Sie mal, das ist Sozialistendenkmal. Da ist einer, steht an der Schaufel und stützt sich. Du siehst diese sonderlichen Chefs. Du weißt gar nicht, wie du beobachtet wirst. Verstehst du? Die denken, der Chef ist abgefahren, nach Hause gefahren. Aber er sitzt auf dem Parkplatz und guckt dir zu. Und wir sollen dem Herrn dienen, auch dem Sonderlichen, dem im Fernglas da. Verstehen wir? Irgendjemand schaut uns immer zu. Spätestens wir selbst. Und wir haben dann Empfinden. Also tut eure Arbeit gern, als wäre sie für den Herrn und nicht für den Menschen. Und wisst, und ihr wisst, dass ihr vom Herrn euer Erbe als Lohn empfangen werdet. Auch diese weltliche Arbeit. Manche Leute sagen, ja, ich mache nur weltliche Arbeit. Sei froh, dass du weltliche Arbeit hast. Danke Gott, dass du weltliche Arbeit hast. Und tu diese Arbeit für den Herrn. Wenn du etwas tust und verdienst und so weiter, kannst du sogar dem Reich Gottes dienen. Reich Gottes kann nicht von Faulenzer bezahlt werden, die kein Geld haben und nichts arbeiten und nichts tun, kein Einkommen haben. Wir sollen dem Herrn dienen und sogar das Geld, ich muss jetzt arbeiten und ich kann von dem Lohn den Zehnten geben. Und das ist schon viel. Reich Gottes wird nicht von den Millionären gebaut. Reich Gottes wird von Witwen und Waisen gebaut. Von Armen. Die bauen das Reich Gottes. Aber die arbeiten, die tun das Beste, was sie können. Es ist eine interessante Sache, dass heute in Jerusalem noch die Klagemauer steht, ist ein Wunder. Die Klagemauer in Jerusalem ist ein Wunder und ein Zeichen, dass Gott die Arbeit der Armen belohnt. Wir lesen bei Nehemia, als der Tempel aufgebaut wurde, da wurden die Mauern, jeder hat überall gearbeitet, am Tempel und an der Mauer und so weiter. Und die Armen haben die Klagemauer, was heute Klagemauer ist, das war die Mauer der Armen. Und ein Armer kann nicht viel geben. Ein Armer versucht sein Bestes, was er hat, hineinzubringen. Und diese Klagemauer wurde von den Armen gebaut. Als Jerusalem fiel, 70 nach Christus, es gibt so viele Legenden über die heutige Klagemauer. So viele Legenden, aber irgendetwas ist da wahr. Als Titus die Stadt schleifen ließ, plötzlich der Soldat, der den Befehl hatte, die Mauer niederzureißen und die Hand ausstreckte, wurde steif. Die ist seine Hand. Eine andere Legende berichtet, ein Engel stand über die Mauer. Und Titus hat nicht den Befehl gegeben, also, oder ließ diese Mauer zu stehen. Es gibt also noch viele Legenden dieser Sache. Irgendetwas ist wahr. Gott wacht über die Arbeit der Armen. Dass diese Arbeit der Armen nicht zuschanden wird. Und alles, was die Reichen gebaut haben, ist alles den Bach hinuntergegangen bei der Zerstörung Jerusalem, wurde dem Erdboden gleichgemacht. Aber die Klagemauer steht heute noch nach 2000 Jahren. Gott segnet die Arbeit der Armen. Die bleibt erhalten. Alles geht durchs Feuer. Und das, was die Armen gegeben haben, ist schon durchs Feuer gegangen. Die haben den Nard fünfmal umgedreht, sollen wir geben und sollen wir nicht geben. Und das ist dann schon bewährt. Die anderen müssen sich noch bewähren. Also er segnet die Arbeit der Armen. Bei Gott, ich habe noch meine Bibelstelle nicht fertig gelesen. Tut eure Arbeit gern, als wäre sie für den Herrn und nicht für den Menschen. Und ihr wisst, dass ihr vom Herrn Lohn empfangt. Dient Christus dem Herrn. Egal, was du tust. Wenn ich predige, ich muss dem Herrn dienen, Christus dienen. Wenn du an der Waschmaschine stehst und Spülmaschine stehst oder was weiß ich, wo du stehst in der Küche oder irgendwo im Garten oder irgendwo beim Fensterputzen, dient dem Herrn. Im alten Griechenland ist eine Legende oder eine Sage eigentlich. Da ist doch einer, der poliert einen Götzen. Nein, eine Statue, ein Denkmal, so poliert. Und er poliert hinter dem Rücken des Denkmals. Der putzt und putzt und putzt und putzt. Nicht von vorne, so sieht, sondern von hinten. Dann kommt ein anderer, ein Gelehrter, und sagt, ja, sag mal, was machst du da hinter? Da sieht niemand in diese Nische, dass du da hinten den Rücken der Statue so putzt. Was tust du da? Dann sagte, die Götter sehen auch, was hinten ist. Und ich möchte das umsetzen auf unseren Gott. Unser Gott sieht auch das, was die anderen nicht sehen. Wie du den Rücken polierst, da wo niemand hinkommt. Er sieht, wie es da hinten aussieht, den Rücken. Und die meisten wollen immer nur vorne das Gesicht so eng leuchten, vergolden und so weiter. Aber der Herr sagt, wie sieht's hinten aus? Polieren wir auch den Rücken der Statue, des Bildes, wo niemand sieht. Wo niemand kommt und sagt, er sagt mal, wie sieht es da hinten aus? Keine Anerkennung, kein Lob. Und ich habe eines festgestellt in meinem Leben, was mich am meisten, das ist jedes Mal eine Überwindung, was mich am allermeisten erbaut hat. Weißt du, du dienst Gott und kriegst kein Dankeschön. Ist euch auch schon mal sowas passiert? Du hast was Gutes getan und kein Dankeschön bekommen. Und du haderst mit Gott, guck mal, kapieren dir nicht, das war für dich so ein Opfer, so ein Einsatz. Und die sagen dir nicht einmal Dankeschön. Aber ich tröste mich immer wieder, wenn die Welt dir dankt, hast du deinen Lohn dahin. Und wenn die Leute, die sich groß bei dir bedanken, wunderbar, was sie gemacht haben, dann hast du deinen Lohn dahin. Du hast deinen Lohn, wenn dir niemand dankt. wenn niemand dir auf die Schulter klopft. Und wenn niemand anerkennt die Arbeit, was du tust es für den Herrn. Und ich sage, das zahlt sich letzten Endes unterm Strich aus. Und irgendwo, dir haben wir nicht gedankt, aber auf der anderen Seite kommt irgendwo dein Dank, vielleicht nach Wochen, Monate, Jahre. Ich bin durch ihre Predigt gesegnet. Ich habe Glauben an Gott gefunden. Ihre Worte haben mich so aufgebaut. Mir wurde so geholfen. Und das oft nach Jahre. Und ich erlebe jetzt, dass sogar Leute aus Heilbronn kommen und sich bedanken, dass sie vor 20, 25 Jahren, dass ich sie mal getauft habe und sie zu Gott geführt habe. Und dann, jemand hat jetzt hier, heute hat jemand geschrieben, endlich kapiere ich, diese Person war hier in der Gemeinde, endlich kapiere ich, wie viel Mühe sie mit mir hatten. Jetzt merke ich selber, ich bin verführt worden, ich bin in der Irre geleitet worden, ich bin das und ich bin das. Und sie haben sich so für uns eingesetzt. Können Sie mir vergeben? Können Sie mich wieder annehmen? Und so weiter. Ich sehe, Leute kommen oft nach Jahren oder Jahrzehnten. Meine Bibel sagt, eure Arbeit in Christus ist nicht vergeblich. Ob du jetzt zur Zeit oder zur Unzeit predigst, mit Dank oder ohne Dank, unser Dienst für Gott ist nicht vergeblich. Egal, was du getan hast, was du in einem kleinen Kind mal investierst hast. Ich werde nie vergessen, jemand aus Heilbronn, wir haben Konfirmandenunterricht gehabt, also Leute, Kinder aus christlichen Eltern ins Wort Gottes unterwiesen. Und ich weiß, der Kerl hat so viele Probleme gemacht. Immer wieder und gestört und dergleichen. Heute macht er an unserer Bibelschule mit. Ich war so verblüfft. Plötzlich meldet er sich an, er möchte. Damals war es Not und Mühe. Ich wusste, anstrengen und die Eltern bitten, bitte unterstützen Sie mich, dass Ihr Kind Bibelandacht oder die Konfirmationslehre ein Jahr durchzieht. Jetzt will er sogar 3 Jahre lang mitmachen. Und erklärt sich bereit, mitzumachen. Weißt du, es vergeht manchmal Zeit und dann benutzt Gott letztendlich. Unsere Arbeit ist nicht vergeblich, denn wir arbeiten nicht für die Erde, wir arbeiten für den Himmel. Und unser Lohn kommt nicht hier von irgendeiner Behörde, einem Amt, einer Institution, unser Lohn kommt vom Himmel. Wir dienen dem Herrn. Noch ganz kurz ein paar Gedanken hier. Bei Gott bekommt sogar der Sklave ein Erbe. Sogar der Sklave dient dem Herrn. Und so weiter. Auch er, der Sklave wird den gerechten Lohn bekommen. Denn bei Gott gilt eine ganz neue Schöpfungsordnung. Da ist nicht mehr Sklave, nicht mehr Mann, nicht mehr Frau, nicht mehr Jude, nicht mehr Grieche und so weiter, nicht mehr alt, nicht mehr jung, nicht mehr Frühaufsteher oder Spätaufsteher. Bei Gott kriegt jeder den gleichen Lohn, den Lohn der Gnade. Und der Herr sagt, ich will jeden gerecht belohnen, wie es ihm zusteht. Gott ist sehr fair, auch wenn das Leben dir nicht fair ist. Er fragt nicht, zu welchem Volk du gehörst, welche Hautfarbe du hast, oder fragt auch nicht, welcher Kirche du angehörst, oder wie viel Geld du gehabt hast oder kein Geld gehabt hast. Gott ist fair. Er weiß, was du konntest, und du hast getan, was du solltest, und da wird Gott dich segnen darüber und darin. Das Geheimnis ist, Gott interessiert sich, wie machst du das? Machst du es gerne, mit Freuden, oder mit Widerwillen, und dann kriegst du deinen Denar, dein Groschen, was es auch ist, so ein Angeld. Dieser Groschen ist für mich nur eine Anzahlung. Wenn du einen Denar bekommst und du gut gearbeitet hast, ich kann dir noch die Geschichte weiter erzählen, die Jesus erzählt. Weißt du, mir würde noch viel einfallen zu dieser Geschichte, zu dem Gleichnis. Der Erste, der früh aufstand und sich beschwerte, der wird vom Herrn nicht mehr eingestellt werden. Weil der nicht Gott gedankt hat, nicht zufrieden war. Und er wird auch Gott gar nicht arbeiten mit Freuden, weil er sagt, also der bezahlt mich zu wenig, ich krieg nur Mindestlohn. Aber der, der zuletzt kam und diesen Denar bekommen und Freude hat und Begeisterung hat, der wird Gott ganz an, diesem Meister, dem Herrn, ganz anders dienen. Ein katholischer Priester ist natürlich von seinem Glauben abgefallen, weil er eine Frau gesehen hat und sich in die Frau verliebt hat. Und geheiratet hat. Und dieser Priester war bei uns mal in der Gemeinde und hat gedient, hat die geheiratet. Die haben, glaube ich, ein paar Kinder jetzt auch inzwischen, oder der dient in der Pfingstgemeinde, dieser katholische Jesuitenpriester. Und der hat eine Predigt bei uns in der Gemeinde gehalten. Weißt du, dann sagt er, der katholische Priester hat eine Köchin und die kocht für ihn. Die bügelt und macht alles so für ihn. Und die macht also die ganze Hausarbeit für ihn. Und dann heiratet er eines Tages die Köchin. Also die Köchin, solange die Köchin arbeitet, kriegt sie ihr Gehalt. Nachdem sie geheiratet hat, kriegt sie kein Gehalt. Aber sie macht die gleiche Arbeit, jetzt mit Liebe. Nicht mehr fürs Geld, sondern jetzt macht sie die Arbeit mit Liebe. Also das hat er so deutlich als Priester, der sich dem Zölibat zuerst verpflichtet hat. Natürlich haben die Kirche geschrieben, der ist abgefallen und verführt worden da. Und Frauen da haben sie ihn verdorben. Nein, aber er hat eine Botschaft rübergebracht, die dient jetzt aus Liebe, nicht mehr aus Verpflichtung und nicht nur fürs Geld. Und das ist die Frage, wie dienen wir Gott? Wie dienen wir Gott fürs Geld? Was kriege ich dafür? Was springt Ihnen raus? Oder dienen Gott wir aus Liebe, auch wenn nichts rausspringt? Wenn du sogar oben drauf bezahlen musst. Und ich habe Gott gedient in Stunden und Werke und Einsätze, wo ich drauf gezahlt habe. Nur drauf gezahlt. Ich denke nur meine Indienreise, da habe ich 20.000 oder mehr drauf gezahlt. Ich habe in der ehemaligen DDR nach der Wende gleich evangelisiert. Ich habe 14.000 Deutschmark drauf gezahlt. Ich habe gesagt, ich muss in 10 oder 11 Städte evangelisieren. Ich möchte den Leuten, das ist gerade nach der Wende eine fantastische Zeit, die Zeit wird nicht mehr wiederkommen. Der Zug wird abfahren und dann habe ich gesagt, ich fange an. Und ich habe kein Geld gehabt, aber ich habe im Glauben angefangen und Gott hat uns gesegnet. Und dass durch diese Evangelisationsarbeit sind an verschiedenen Städten in der Ex-DDR Gemeinden entstanden. Und ich kam hin, überall volle Seele. Letzte Stadt, wo ich evangelisierte, war Dresden. Ich war so erschöpft, war so schlapp, habe ich gesagt, Herr, keiner geht mit, allen ist zu viel, weil wir sind immer zurückgefahren. Erfurt und zurück, Rostock und zurück, Magdeburg und zurück, Cottbus und zurück, und was weiß ich noch, welche Städte, Jena hin und zurück, Chemnitz hin und zurück, weil wir konnten dort nicht schlafen, weil wir noch keine Verbindung hatten. Wir kannten ja niemanden. Es war ein Glaubenswerk. Und wir waren fertig, fertig, fertig. Und dann Dresden, keiner wollte mehr so richtig mitfahren. Die mich begleitet haben, mich auch verlassen. Fertig, Karl Otto Böhringer, der mit dabei war. Bruder Matthäus, fahr du jetzt, ich bin erschöpft, ich bin fertig, bin ein alter Mann. Und dann bin ich noch mit einer Schwester von hier noch runtergefahren, die wenigstens die Tür offen hält. In diesem Saal, wir kommen da in diesem Blockhaus rein, wir haben ein Blockhaus gemietet, ich habe immer die Häuser gemietet, deutsch-sowjetische Freundschaft, weil die ja die besten Stühle hatten, wenigstens Lautsprecher hatten und Leinwand hatten oder sonst die Sachen, die waren ein bisschen besser ausgerüstet wie die anderen Häuser. Ein Blockhaus gemietet, komm rein, 600 Leute etwa sitzen drin und ich kenne niemanden. Dann kommt ein Freund aus Heilbronn, ein Geschäftsmann, und er ist Geschäftsmann vom größten Möbelhaus Süddeutschlands. Ich habe gesagt, Bruder, Herr Harry, kannst du das Opfer einsammeln? Ich muss vorstellen, der Geschäftsmann muss jetzt Opfer einsammeln. Das war ein Erlebnis für den Mann. Der war so berührt, dass er Opfer einsammeln darf. Sonst kassiert er Geld, aber jetzt darf er Opfer einsammeln. Aber ich wollte nur eines sagen. Dann fragt man sich, wie macht man das? Wie geht das? Was wird einem dafür? Ich habe das nicht gemacht, weil mich eine Organisation geschickt hat. Die haben mich nicht geschickt. Ich habe sie angefragt, könnt ihr helfen? Nein, wir sind so mit unseren Gemeinden beschäftigt. Ich muss es im Glauben wagen, oben drauf bezahlen. Und es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt. Wir haben in Potsdam evangelisiert, noch auch über die Grenze immer gegangen und so weiter. Überall. Und überall sind Leute rausgekommen für den Herrn Jesus Christus. Ich denke nur in Halle. Wir haben in Halle evangelisiert, in einem weltlichen Raum, Umgebung, und ich habe einfach mir einen Grundsatz von Gott schenken lassen, wie soll ich evangelisieren? Nicht da, wo die Christen hingehen. Die Christen gehen in DSF-Häuser nicht, in deutsch-sowjetische Freundschaft. Das ist Welt, das ist Kommunismus und das sind Freimaurerhäuser und, da geht man nicht hin. Aber die Ungläubigen kamen und ich wollte die haben, die zum Herrn führen. Und ich sehe noch in Halle, da in der Aula, wo ich dort evangelisiere, wer möchte Jesus sein Leben übergeben? Nach einem Filmabend und einem Gottesdienst noch dazu. Du, die stehen alle auf und Tränen laufen. Und überall sind Gemeinden entstanden, Kontakte entstanden. Weißt du, die Arbeit lohnt sich. Und wenn ich heute irgendwo mal bin, ich kann nicht überall hingehen. Ich muss nicht in Berlin predigen. Nur nebenbei. Ich könnte überall hingehen und überall sind Leute, die zum Herrn gefunden haben, die sogar heute sogar selbst dem Herrn dienen, die damals also durch diese Wende, es war die Stunde Gottes und man muss immer die Stunde Gottes nützen. Wenn wir arbeiten, wir haben nur kurze Zeit. Weißt du, als der der Zweite Weltkrieg zu Ende war, die Schweizer hatten eine gute Chance, Deutschland zu evangelisieren. Deutschland war offen für das Evangelium. Aber die Schweizer, die waren alles mit ihren Chalets beschäftigt, nur mit ihren Häuschen beschäftigt und so weiter. Die sind nicht über die Grenze gegangen. Und Deutschland ist vor die Hunde gegangen. Hier nach der Wende, DDR war so offen fürs Geld, fürs Evangelium, und nachher sind sie nur noch fürs Geld offen gewesen. Und man hat die Stunde X genützt. Stunde Gottes genützt. Wir müssen immer die Stunde Gottes nutzen. Manchmal ist nur eine Stunde Zeit. Aber in dieser Stunde kann viel passieren. Heute, wenn ich jetzt nach Dresden oder Potsdam oder Rostock gehen würde, kann ich meinen Mund franzig reden. Wird nichts passieren. Aber das war die Stunde Gottes. Man muss immer die Stunde Gottes benutzen. Und vielleicht diese eine Stunde, in dieser einen Stunde wird mehr bewirkt als den ganzen Tag. Und wir müssen die Stunde Gottes nutzen. Ein Tag. Und deshalb, dieser Denar ist schon angebracht gewesen. Aber ich muss noch sehen, was ich für Schlussgedanken habe. Arbeite für Gott und du bekommst, was du brauchst. Gott wird dich versorgen. Denn Gott dienst du nicht umsonst. Und Jesus sagt, es ist Gnade, dass du gefunden worden bist. Noch Epheser Kapitel 2, Vers 8 und 9. Es ist Gnade. Gnade ist diese unverdiente Währung, dieser eine Denar. Es gibt nur einen Weg zur Errettung, und das ist Gnade, und die gilt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Stell dir mal vor, diese eine Denar ist Fahrgeld für die Ewigkeit. Das ist das Fährgeld für die Ewigkeit. Hier Epheser 2, Vers 8 bis 9. Durch Gnaden seid ihr gerettet worden, und das nicht aus euch. Es ist die Gabe Gottes. Es ist nicht aus Werken, so dass sich niemand rühmen kann und sich was darauf einbilden kann. Das ist dein Fährgeld wie drüben. Die Gnade, das nimmst du mit, alles andere lässt du da. Die Gnade. Deshalb, ich mache euch Mut, arbeite, und wenn du arbeiten kannst, eine Möglichkeit findest, eine offene Tür findest oder eine Gelegenheit bekommst, irgendwann was für Gott zu tun, das ist Gnade. Wer weiß, ob du morgen noch was zu tun hast, ob du morgen noch was tun kannst, ob morgen dich noch jemand fragt nach danach. Aber jetzt ist Gnade. Nütze die Stunde der Gnade, und die wird so schnell verpasst. Und wer weiß, wann die nächste Stunde, Gnadenstunde kommt, aber jetzt ist Gnadenzeit. Lasst uns aufstehen und lasst uns zum Heiland gehen, mit ihm reden. Herr Jesus Christus, ich danke dir für die Gnade, die du uns gibst, diesen Denar. Egal, der einen stehen früh auf, der anderen stehen spät auf. Und Herr, vielleicht sind noch welche, die noch gar nicht aufgestanden sind. Herr, du möchtest uns aufwecken und rufen, damit wir nicht mehr länger müßig am Straßenrand, auf dem Marktplatz sitzen oder irgendwo an der Landstraße uns befinden, sondern dass wir jetzt gerufen werden, dir zu dienen. Und jetzt ist noch die Gnadenzeit. Und zeige jedem Einzelnen, was er tun kann. Dass er sich nicht verkriecht in sein Schneckenhaus und sich wohlfühlt und sagt, Hauptsache ich werde gerettet. Nein, wir sollen in deinem Weinberg gehen und die Ernte einholen. Es ist noch Erntezeit. Und die Ernte geht so schnell vorbei. Und wenn man im Weinberg erntet, ist auch interessant, hochinteressant. Es muss zu einer bestimmten Zeit, da wird der Befehl ausgegeben, jetzt ist die Erntezeit und nicht irgendwann. Und jetzt muss die ganze Ernte eingebracht werden. Herr, auch jetzt hier in Deutschland, in dieser Welt, wo wir auch sind, es ist Erntezeit. Und wir möchten die Ernte einbringen, auch als Spätgekommene, als Menschen, die viel zu spät gekommen sind. Herr, wir können vielleicht in dieser letzten Zeit, die letzten paar Meilen unseres Lebens noch etwas rausholen für dich und für deine Sache. Segne jeden Einzelnen. Amen.